Endlich Zeit für die bis heute erfolgreichste Zeichentrickreihe der Menschheitsgeschichte. Wir reisen nach Springfield und nehmen uns die Simpsons vor. Das tun wir aber nicht alleine. Als Gastanalysator haben wir heute den Doug mit am Tisch. Er ist Frontsau der bekanntesten unbekannten Band der Welt, wie sie sich nennen, SDP. Gemeinsam stellen wir Steckbriefe für die einzelnen Familienmitglieder zusammen, klären die Frage, ob die Simpsons überhaupt noch cool sind und rekapitulieren Homers kurioseste Abenteuer. Ich bin Fred, das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Kurzer Hinweis, diese Folge wurde vor Beginn der Corona-Krise in Deutschland aufgezeichnet. Bitte bleibt zu Hause, vermeidet soziale Kontakte und hört mehr Podcasts. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Hören.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer das ihr hier hört. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir befinden uns hier an einem Tisch mit 3 Mikrofonen, ein Haufen attraktiver, leicht verschwitzter Männer. Wir senden Audio on Demand aus Hamburg. Ich begrüße bei mir den Tobi.
Moin.
Ich begrüße außerdem den Richard.
Hallo.
Meine wunderbaren Stammsacknähte aus der Medien- und Werbebranche. Mein Name ist Fred und wir sind tatsächlich heute auch mal wieder nicht zu dritt. Wir sind zurzeit mit phänomenalen Gästen gesegnet. Heute haben wir bei uns im Podcast zu Gast von einer Band namens SDP den lieben Duck.
Hallo.
Moin.
Guten Morgen. Guten Morgen. 4 Mikros stehen hier nämlich. Das ist falsch gesagt.
Ja, ja. Ja, man muss ja die Leute erstmal auf der falschen
Seite. Ach, das war so ein Spannungsbogen.
Erstmal teasen.
Du bist einfach aus diesem Bereich,
Alter. Ja. Bei Fernsehshows würdest du die Treppe dann runterkommen.
Ich verstehe. Mit Nebel.
Ja.
Nebel unter eigenen Showband.
Dann, ja.
Okay. Wie ist eigentlich dein kompletter Name?
Mein bürgerlicher Name ist Doug Alexis Koplin.
Eigentlich gibt es keine Telefonnummer mehr.
Ich find nach wie vor Alexis auch viel cooler als da. Ja.
Du darfst mich Alexis nennen.
Darf ich?
Ja.
Oh Gott.
Ist ein bisschen einer der wenigen, der von der Alexa-Technologie bei Amazon dann davon tierisch genervt ist, wenn ich einer Alexis ruft.
Jetzt vermuten wir so mit unserer Geisteskraft der Marktforschung, vermuten wir ja eigentlich schon immer, dass unsere Community eher so der typische Rock- und Metal-Hörer ist. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viele unserer Hörer dich und SDP kennen, obwohl es mittlerweile ja fast schon unmöglich ist, an euch vorbeizukommen. Kannst du vielleicht
mittlerweile
kannst du vielleicht kurz vorstellen, was du so machst, was das ist?
Ja klar, also wenn ich jetzt vorstelle, was ich musikalisch mache, auf jeden Fall. SDP ist eine Band, die ich mit einem Schulfreund habe, schon seit über 20 Jahren. Und wir, weiß ich nicht, Alter, wir haben uns eingegraben in die Algorithmen des Internets. Wir waren die erste deutsche Band auf YouTube. Wir sind halt schon ewig da.
Ohne Scheiß.
Ja, aber wir nennen uns ja auch die bekannteste unbekannte Band der Welt. Das heißt, wir schwimmen so unter dem Mainstream-Radar. Mittlerweile haben wir so den ein oder anderen Hit auch abgeliefert, wenn man uns natürlich nur von unseren, sag ich mal, erfolgreichen Songs kennt und daraufhin dann glaubt, man weiß, worum es in der Band geht, dann irrt man auf jeden Fall. Wir sind eine richtige Do-it-yourself-Kumpel- zweier Bande und wir sind musikgenremäßig überhaupt nicht einzuordnen. Also wir hatten auch viele Rockhörer unter unseren Hörern immer schon.
Wenn man euch
zum Beispiel.
Ja. Aha. Ich kannte auch, als du damals uns angehört, SDP war noch so, ich hatte das damals in die Gruppe geschrieben und Tobi war so, ja, die kenne ich, ja, ich gehört, als ich 15 war, ist ja geil.
Und also wenn man bei Wikipedia nach euch sucht, dann steht da, ihr wärt ein Allround-Musikduo. Also es ist schwierig, euch in ein Genre einzuschachteln, sondern ihr macht mega vielseitige Musik.
Richtig. Also so wie man es nennt, Alleinstellungsmerkmal bei uns ist auf jeden Fall, dass wir musikgenremäßig nicht einzuordnen sind und uns für jeden Song überlegen, wie der klingen soll. So, ja. Und trotzdem irgendwie einen roten Faden haben, trotzdem wissen die Leute, wie sie uns verstehen sollen. Irgendwie sind wir auch eine Metaband und wir sind auch eine Nerdband, wenn man genau hinhört, wenn man sich einzelne Lines anhört, wenn man sich unser Artwork anguckt, wenn man unsere Hörspiele hört. Das, und ansonsten finde ich es auch nicht schlimm, wenn jetzt die Leute mich nicht kennen. Also ich bin ja irgendwie auch als ich hier
ja.
und als Kack- und Sachgeschichten-Fan.
Geil, hört das
hört man, wie aufgeregt ich bin.
Ja. Du hast dich, also das klingt jetzt so, als wärt ihr so eine erstmal, wie Fred das gerade vorgesagt hat, als wärt ihr so mittelerfolgreich. Weißt du, spielt so vor, naja, so Hallen mit so 1000 Leuten oder sowas, aber nein, ihr füllt halt auch die gesamte Wuhlheide halt einfach mal aus und solche Sachen.
Da wart ihr auch dabei, das war eine große Ehre.
Bela B. sein Wodka weggesoffen an dem Abend.
Bitte, Doug, bitte korrigier mich, ihr hattet 2010 den, in Anführungszeichen, Durchbruch, wie man das so nennt, mit dem Song Ne Leiche.
Ja, unseren ersten viralen Hit, wenn man so will, aber das haben wir damals gar nicht gecheckt. Also, dass es überhaupt eine Bedeutung hat, auf YouTube so viele Klicks zu haben, das war damals irgendwie noch nicht so richtig klar.
Ja.
Und wir haben jetzt auch uns keine Mühe gegeben, jetzt ähnliche Songs nachzulegen, so nach dem Motto, so funktioniert das, jetzt machen wir nur noch so eine Songs wie Ne Leiche oder so. Das haben wir auch nicht gemacht, aber es war einer der vielen kleinen Durchbrüche, die wir hatten.
Also ihr seid bekannt für Songs wie die bekannteste unbekannte Band der Welt, hast du schon gesagt. Die Nacht von Freitag auf Montag kennen wir.
Auch ein Evergreen.
Intellektuelle Werke wie Viva la Dila.
Ja. Also jetzt kommst du mir so gleich mit zum intellektuellen Anführungszeichen. Also es geht ja in der Folge heute nicht um uns, oder? Ja, weil sonst würde ich jetzt lang und breit ausholen,
um dir zu erklären,
warum wir eine wichtige Rolle in kulturschaffenden Deutschland spielen.
Nur kurz zu eurem Erfolg, weil Richard schon gesagt hat, nicht, dass der ein oder andere denkt, ihr werdet immer noch eine Garagenband. Das finde ich voll krass. Ihr wart damit will ich jetzt nur uns auch als Show wichtig machen, dass wir so einen geilen Gast haben wie dich. Ihr wart letztes Jahr 2019 mit Die unendlichste Geschichte mit eurem Album auf Platz 1 der fucking deutschen Albumcharts und zwar 26 Wochen, Alter.
26 Wochen wusste ich gar nicht.
Ey, du
solltest öfter mal deine Wikipedia lesen, Alter.
Ich dachte wirklich nur die erste oder zweite Woche.
Glaub mir aus Arbeitsgründen, weil ich in der Werbung arbeite und da auch was mit Musik zu tun habe, ich weiß das. Ich musste sehr oft Werbung für euch machen.
Ja, also es ist wirklich so, wir sind sehr erfolgreich und spielen riesengroße Konzerte, riesengroße Touren und Headliner, Co-Headliner-Slots bei Rock am Ring, Rock im Park, da wart ihr auch dabei. Und auf der letzten Tour waren, glaube ich, 160.000 Menschen und so. Boah. Also wir gehören schon so, wenn man es sagen will, zu den erfolgreichsten deutschen Bands, aber so unter dem Mainstream-Radar. Also wir sind eigentlich cool. Habt ihr das gehört, ihr Menschen da draußen? Wir sind cool.
Geil. Und das Geile ist, dass du ja, da müssen wir, sorry Doug, da musst du uns kurz diesen wir machen uns wichtig Moment lassen, weil wir haben dich ja jetzt nicht irgendwie gebucht oder so, sondern du bist auf uns zugekommen, hast uns bei Insta angeschrieben, ey, ich kenne euch, ich höre euch, wollen wir nicht mal was machen? Und wir so, hä? Ist das jetzt echt? Und dann hast du uns eingeladen zu Rock am Ring als Gäste und dann haben wir bei eurem Jubiläumskonzert nach dem Auftritt noch gesoffen und jetzt sitzen wir hier im Kack- und Sachstudio, mega.
Voll geil, ich habe ja eine richtige Bewerbung geschrieben. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir dürfen das nicht runterspielen. Doug hat nicht nur uns angeschrieben, Doug hat kurz darauf eine richtige, ich glaube fast sechsseitige Bewerbung geschrieben, warum er prädestiniert ist, bei uns mitzumachen. Das war richtig geil, Alter.
Ja, ich wollte auch vor allen Dingen hervorheben, dass ich ja auch Germanistik studiert habe, also Literaturwissenschaft.
Hast du? Geil.
Ich habe einen Bachelor in Germanistik, also Literaturwissenschaft und in dem Fach habe ich Publizistik, Kommunikationswissenschaften studiert und auch halt Medienwirkungsforschung und so einen ganzen Scheiß.
Junge, ey. Geil.
Also der kann mehr als wir.
Ja. Geil, ich dachte, du wärst nur irgendein Typ, der Gitarre spielt.
Nee, ich kann viel mehr, als ich aussehe auch.
Dinge, die ich immer auf dem ersten Date sage.
Ja, das Thema des heutigen Abends. The Simpsons.
Und Doug.
Doug, wieso? Du hast dir das Thema explizit von uns gewünscht.
Nein, stimmt überhaupt nicht.
Oh, stimmt, wir haben dich gefragt, so was, auf was hast du Bock?
Ja.
Und dann sind wir schnell auf Simpsons
irgendwie
gekommen.
Aber Simpsons kam nicht von mir, aber ich war erst so, ja, Simpsons, weil als Fan dachte ich, habe ich auch gewartet. Wann redet ihr endlich über die Simpsons?
Warum, um in das Thema reinzukommen, du bist hier auch im Simpsons-Outfit mit passendem T-Shirt und sogar Simpsons-Schuhen aufgelaufen.
Alter, wie geil, ne?
Warum, warum hast du ein Zelt in der Hose, dass wir heute Abend über dieses Thema sprechen?
Ich hatte erst ein Zelt in der Hose, weil ich dachte, Mann, Simpsons, Alter, Simpsons, mein ganzes Leben. Bart ist ja mein Jahrgang quasi, ne? So 10 Jahre alt, so Anfang der 90er bin ungefähr ich. Und Mann, wie viele Jahrzehnte habe ich mit irgendwelchen Kumpels auf der Couch gesessen, mit diesen Simpsons-Folgen reingezogen und wir haben darüber geredet, gelacht. unglaublich krass. Ich habe es für eine Metabombe auch irgendwie gehalten, um diesen Begriff jetzt nochmal zu bemühen. Und irgendwann dachte ich so, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mir Literatur besorgt habe, ja. Und irgendwann dachte ich, Alter, warum habe ich mich auf diese Scheiße mit den Simpsons eingelassen, Alter? Verkackte 30 Staffeln oder wie viel das gibt so. Ich gucke sie überhaupt nicht mehr regelmäßig seit Jahren. Wie soll ich darauf klarkommen? Warum habe ich nicht einfach so ein Einfilm-Ding, so Pulp Fiction? Gucke ich nochmal 10-mal Pulp Fiction, Alter, dann ist die Sache erledigt. Und ich so, nein. Dann habe ich ab und zu noch versucht, mit euch zu reden, so, wenn wir uns mal alkoholgeschwängert doch gesehen haben. Und gesagt, so, eigentlich ist mir das ein bisschen. Und ihr so, ey, gar kein Problem, wir treffen uns einfach, wir quatschen da rum, ne? So, und ja, und jetzt sitze ich hier, Alter, und habe überhaupt keine Ahnung von den Simpsons.
Mega. Hat keine Ahnung. So, der Duck hat so viele geile Notizen dabei, also das wird schon cool.
Ja, hört ihr die Notizen auch? Bei euch hört man die Notizen nicht. Man hört ja nicht, wenn ihr googelt, Alter, mit euren flinken Fingern. Bei mir hört man jetzt, wenn ich blättern muss, ne?
Ist so ein bisschen Nostalgie-Charme auch, ist doch super.
Tobi, du als derjenige, der für die Startdefinition immer zuständig ist.
Ja.
Kommt ein Alien, ein grünes, tintenfischartiges Alien auf die Erde. Wie würdest du diesem extraterrestrischen Wesen erklären, was ist die Simpsons?
Also die Simpsons sind eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die sich zumindest in ihren Grundsätzen auf die weiße Unterschicht Amerikas bezieht und diese persiflagisiert, ich weiß nicht genau, wie das Wort heißt.
Ich glaube persifliert, ja.
Persifliert und hat sich im Laufe der Jahre zu einem, ich sag mal, Medienphänomen entwickelt, was auch direkten Einfluss auf die Serie hatte und ist heute weniger eine Persiflage auf die Familie Amerikas, die weiße Familie Amerikas, sondern mehr so ein Spiegel der Gesellschaft, ähnlich wie South Park und Family Guy.
Ja. Richard, genau wie Springfield auch düstere Zeiten durchgemacht hat, hast du eine Vergangenheit als Filmkritiker?
Ja.
Ich kann diese Frage fast nicht stellen, ohne dabei zu lachen, aber ist das eine gute Serie?
Die Simpsons? Alter, die Simpsons sind, ich komme ja immer auf den Tenor, dass ich immer sage, man muss es als das betrachten, was es ist. Und als das betrachtet, was es ist, wie gesagt, was Tobi schon sagte, eine Persiflage auf die amerikanische Familie, ist die Simpsons einfach perfekt. 10 von 10 Sternen. Es ist eine sagenhaft gute Serie mit Dynamiken, mit Familiendynamiken, mit sehr komplexen, verschiedenen Charakteren, die in ihrer Anfangszeit allerdings um einiges besser war als mittlerweile.
Das klingt irgendwie albern, meine Simpsons zu sagen. Total komplexe Figuren.
Doch.
Also so
die Figuren lass uns darüber später reden, ob die wirklich so tief sind, die Charaktere.
Ich sag dir, ich finde die super geil in ihrer Dimensionalität, weil das Ding ist halt einfach, du hast verschiedene Familiendynamiken, die ja schon eine ganze Menge Stoff bieten. Du hast den Familienvater, du hast deine Frau und du hast die Kinder, die allesamt ihr eigener Charakter sind und die alle auch eigenständig in dieser Simpson-Welt halt reagieren und sich selber auch generieren.
Ja, also und, komplexe Charaktere ist für mich ein bisschen was anderes als eine Zusammensetzung.
Also komplexe Charaktere, wenn ich mich hier mal einmischen darf, ich bin ja der Stargast. Komplexe Charaktere müssen sich ja auch entwickeln.
Ja, ganz so. Genau.
Und die Frage ist, ob diese Charaktere sich wirklich entwickeln. Ich meine, die sind jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht wie lange, seit 30 Jahren gleich, haben sie das gleiche 30. Alter.
Ja. Ja, deswegen, lass mich doch mal
und
ausreden.
Ob sie wirklich eine charakterliche Tiefe haben, darüber reden wir, glaube ich, dann später. Ja.
Aber lass mich mal ausreden. Wie gesagt, das hat mir Duck jetzt schon vorweggenommen, aber dem geschuldet ist es halt auch, dass sie halt schon so lange laufen und leider sich bis dahin halt im Status quo halt verharrt sind. Aber ob die Sendung jetzt gut ist oder nicht, also heute immer noch gut ist oder nicht, ich glaube, dazu sprechen wir noch. Wie sie mal angedacht war, weil irgendwoher kommt der Erfolg, war sie wirklich bahnbrechend und durchschlagend. Das kann man nicht anders sagen.
Ich möchte jetzt, bevor es richtig in die Materie geht, kurz Tacheles reden mit uns und auch mit dem Hörer. Da wir ja jetzt auch jüngere Hörer haben, ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, dass wir das nicht machen können. Dass wir das Worldbuilding des Simpsons jetzt von A bis Z erklären können.
Ja, ey, sorry, wer es nicht kennt, selber schuld, Alter.
Die Serie gibt es seit, ihr habt es gerade schon gesagt, es ist ein Medienphänomen. Die Serie ist über 30 Jahre alt, hat mittlerweile über 600 Folgen.
Ein Witz für jeden Anime-Fan, aber...
Ja. Also das grundsätzliche...
Wird aber auch in Südkorea gezeichnet.
Das grundsätzliche Worldbild und welche 5000 Figuren es in Springfield, dem Ort, wo das spielt, gibt, dieses Worldbuilding, dieses Wissen müssen wir tatsächlich jetzt als Gesetz annehmen. Also wir müssen davon ausgehen, dass der Hörer weiß, wovon wir sprechen. Trotzdem möchte ich gerne einfach, weil es cool ist und Spaß macht, die Familienmitglieder der Simpsons kurz nochmal gemeinsam mit euch vorstellen. Ja?
An dieser Stelle übrigens Spoiler-Alarm.
Wenn ihr noch selber kennenlernen wollt, dann schaltet jetzt bitte ab.
Also ohne
jetzt 30, schon 31 Staffeln nachholen möchtet.
Genau, nehmt euch anderthalb Jahre Zeit und guckt euch das an.
Also ohne große diepe philosophische Analyse jetzt, denn das kommt später noch, einfach nur mal kurz so steckbriefartig vorstellen, was wir da Figuren in diesem Hause der Simpsons haben, denn die Serie dreht sich ja um die Familie.
Wollen wir aus dramaturgischen Gründen Homer zuletzt machen?
Ja. Okay.
Weil er am meisten Bock macht.
Machen wir von jung zu alt. Fangen wir mit der kleinsten an. Also die gelbe Familie namens die Simpsons in der 742 Evergreen Terrace in der Stadt Springfield.
Genau. Gehen wir von jung nach alt. Da haben wir die allerjüngste der Familie, Maggie Simpson. Was kann man über sie sagen?
Dass ihr Vater nicht weiß, wie sie mit vollem Namen heißt.
Das stimmt, Margaret Simpson.
Margaret Simpson, die heißt ja gar nicht Maggie. Es gibt ja in dieser Altfolge so, wer ist Margaret? Das ist ihre Tochter.
Oh. Sie haben die falsche Akte, Lady, ja, wo ja. Er vor Gericht steht.
Ja. Und viel macht die nicht. Man merkt so, die hat was auf dem Kasten, also ähnlich wie ihre Schwester Lisa. Also es gibt immer mal wieder Momente, wo sie sich ziemlich clever aus Situationen rauslaviert oder reinlaviert. Aber sie ist halt das Baby der Familie. Also viel, so richtig viel macht sie selbst logischerweise nicht, weil sie ein Baby ist. Es gibt immer mal wieder Folgen oder auch Games, wo das vorkommt, dass sie schon was drauf hat.
Maggie ist die einzige Waffenexpertin in der Familie. Maggie sieht man im Laufe der Simpsons mehrere Folgen lang wirklich schweres Gerät hantieren.
Maggie hat Mr. Burns erschossen.
Stimmt.
Ja. Oh ja. Ja, Spoiler.
Maggie zeigt auch öfter so Hochbegabtes, ne? Wenn sie so mit Bauklötzen plötzlich Wörter legen kann. Sie ist der nonverbale Charakter der Serie, also eine spezielle Art von Humor natürlich, weil sie nicht spricht, sondern nur nuckelt. Und wenn sie spricht, ist es bei den Simpsons immer ein großes Ereignis. Da gibt es einige Folgen. Eine Halloween-Folge gibt's. Das ist ganz prominent, aber sie spricht manchmal.
Da wird sie von James Earl Jones gesprochen, ziemlich geil.
Echt? Also normalerweise, also sie spricht 99,99% der Zeit nicht. Sie kann aber mit dem Schnuller nuckeln ein Geräusch.
Und Bauklötze legen.
Ja, also dieses Schnullergeräusch ist ein Geräusch, das mittlerweile im Prinzip Teil des Popkulturkanons geworden ist. Jeder kennt dieses Nuckelgeräusch von Maggie.
Ja. Und es ist super enttäuschend, wenn man mal ein echtes Baby sieht und es hört sich nicht so an.
Ja, vor allen Dingen ist das Nuckelgeräusch auch, ich glaube, dreimal verändert worden in der Serie mittlerweile. Mm. Den Start, den jeder kennt, dieses richtig knatschige, das kommt von Matt Groening selber noch. Das hat der gemacht. Und später Echt? Ist es ja zu so einem knatschigen geworden. Und das macht die Synchronsprecherin von Bart dann später in den späteren Folgen.
Ja, und sie hat halt ihren Erzfeind, ne? Das Baby mit den dicken Augenbrauen.
Ja, mit der Monobraue.
Mit der Monobraue sogar, stimmt. Das Monobrauen-Baby,
ja, ja. Alter. Jeder, stimmt, das wird sogar mal einmal thematisiert in einer Folge. So, jeder braucht sein Yin und Yang. Maggie hat ihr Baby mit der einen Augenbraue.
Ja, genau. Dann gehen wir eins hochaltersmäßig. Lisa Simpson. Was können wir über Lisa sagen?
Lisa Simpson ist Barts jüngere Schwester und das emotionale Rückgrat der Serie, kann man vielleicht sagen.
Emotionale Rückgrat. Ja.
Auch moralisch.
Auch ganz oft moralische Perspektiven eröffnet und auch ein bisschen eine Vorreiterfigur vielleicht für junge Mädchen, ne? Weil sie sehr selbstbewusst, sehr schlau ist, die einzige, die richtig...
Sehr progressiv, sehr modern, sie ist Vegetarierin.
Veganerin mittlerweile, glaube ich.
Echt?
Sogar.
Ja.
Sie ist mega liberal.
Saxophon-Virtuosin.
Mhm. Stimmt, ja.
Sie ist technikaffin und extrem kulturell halt auch interessiert.
Das haben wir jetzt implizit schon gesagt, aber man muss es nochmal sagen, sie ist mega intelligent. Ja. Sie ist super klug. Und wird dafür halt oft geschasst und gehänselt. Und ihre Intelligenz, darüber werden wir später auch noch sprechen, aber ihre Intelligenz ist ihre Stärke, oft aber auch ihre Schwäche.
Ja, wie das halt immer so ist.
Ja.
Ne? Also siehe Malcolm mittendrin. Die ganze Serie besteht daraus. Also das ist so, also so das Fluch eines klugen Menschen in
Das Fluch.
Das Fluch. Du bist davon persönlich nicht
betroffen.
Bist persönlich nicht betroffen. Nee, absolut nicht. Nein.
Kennst du das, wenn du schneller denkst als redest?
Kann bitte mal jemand Tobi den Wachsstift aus dem Hirn ziehen?
Ah, leck mich, Leute.
Ja, später.
Also da reden wir später noch drüber. Dann also der Fluch halt eben scheinbar eines amerikanischen, intelligenten, jungen Menschen. In Deutschland ist das tatsächlich ja auch ein Problem, wenn man klug ist in der Schule.
Ja,
was total, ja aber ist ja wahr. Ne? Ja.
Deswegen haben wir alle ein Dreier-Abi hingelegt.
Außer Dag, der hat doch studiert.
Ich habe kein Dreier-Abi und ich habe auch studiert. Aber das...
Ja, ich auch.
Aber ich habe ich hab 2-5er-Abi gemacht.
Ha! 2-4.
Scheiße.
2-3, Bitch.
Nein!
Fistbump.
Ihr Streber.
Gehen wir eins weiter hoch. Bart Simpson. Ich behaupte, einer der beiden Protagonisten der Serie. Was können wir über Bart Simpson, den großen Bruder, sagen?
Doug, du hast doch gerade schon gesagt, du bist praktisch Bart Simpson.
Irgendwie schon. Ich habe mich mal schwer mit Bart identifiziert auf jeden Fall. Na, Bart ist der Lümmel. Ja, der ältere Sohn der Familie, 10 Jahre alt.
Der Lümmel, ein Wort, das auch wieder etabliert werden sollte, finde ich super.
Ein richtiger Lümmel. Ja. Ein Hinterbänkler aus dem Klassenraum. Ein nicht angepasster, kleiner, wilder Junge, der eigentlich so Repräsentant der Generation X der 90er Jahre war, fährt Skateboard, hat immer eine Zwille in der Tasche.
Ne, was?
Eine Zwille.
Eine Steinschleuder.
Ah, eine Spatzenschleuder, ja.
Ach, du wieder aus deinem
Gehirn. Spätzleschleuderle.
Spätzleschleuderle. Gott, ey. Ja. Angelehnt an Dennis the Menace.
Richtig.
Offensichtlich.
Dennis, ach so, diese Cartoon-Figur Dennis.
Ja. Ist die älter?
Ja. Ja. Dennis the Menace ist, das ist eine Serie aus den 50ern. Die hat Matt Groening selber noch gesehen.
Ja, er ist so der absolute Prototyp des Lümmels. Den Begriff Hinterbänkler, den du gerade gesagt hast, Doug, fand ich großartig.
Ja. Wird später auch noch hochstilisiert, wirklich auch dann zum Antichristen. Also Bart wird später wirklich in der Serie auch immer als der Antichrist bezeichnet.
Ja. Also auch, es gibt ja auch, Entschuldigung.
Ja, bitte, rede du.
Es gibt ja auch so Erwachsenen, also so Zukunftsfolgen, wo man ihn als Erwachsenen sieht. Also die gibt es ja immer mal wieder. Und da ist er meistens dann irgendwie Kranfahrer oder sowas. Also,
oder Drogendealer.
Oder
erfolgloser Musiker.
Ja, genau.
Dealer? Wann war der Drogendealer?
Nee, vergiss es, das habe ich mir gerade eingebildet. Aber halt so Halbkrimineller, ne?
Also er ist jetzt nicht von Erfolg gekrönt, weder in der Schule noch in den Zukunftsvisionen, von der wir ja nicht wissen, ob die wahr sind, aber das wird dann halt so suggeriert.
Richtig, also weil du Dennis the Menace meintest, das eigentliche Vorbild wirklich laut Matt Groening für Bart Simpson ist ja dieser Hase aus seinen vorangegangenen Life is Hell.
Nee, Life in Hell.
Life in Hell sind ja die ursprünglichen Comics von
Simpsons-Macher
Matt Groening gewesen. Und dieser Hase verzweifelt auch am Leben. Und für ihn ist sozusagen Bart das menschliche Kind dieses Hasen gewesen. Ich habe mir irgendwo auch hier aufgeschrieben, wie der Hase heißt. Ich habe es vergessen.
In deinen 300 Seiten Manuskript.
Ja, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschrieben habe, aber er existiert.
Also die Bandbreite, in der Bart dargestellt wird in den 600 Folgen, reicht von frecher Bub bis zu dem Antichristen. Ja, also je nachdem. Ja, er ist halt ein frecher Typ. Er ist jetzt aber nicht direkt so der Rowdy, weil es gibt ja auch immer noch Leute, die stärker sind als er.
Er quält ja auch keine Kinder auf dem Schulhof, außer Milhouse.
Auf dem Schulhof wird er sogar eher gequält von Nelson Mansk und seinen Buddies.
Ja, wollte gerade sagen, er ist nicht so ein krasses Problemkind. Er spielt viele Streiche, die Streiche sind doch immer sehr extrem, aber er geht niemals ans Körperliche. Es gibt eine Folge, wo er versehentlich einen Vogel tötet und da macht er sich megamäßig Gedanken drüber. Also der hat auch noch ein Rückgrat. Oder wenn er klaut. Es gibt eine Folge, wo er klaut und dann noch ein sauschlechtes Gewissen natürlich dementsprechend halt hat.
Oder wo er seine Seele verkauft.
Ja.
Eine der geilsten Folgen, ey. Das wird doch in South Park so schön verarscht. Ich weiß nicht, ob ihr die South Park-Folge kennt, wo Cartman auf Bart trifft, weil sie beide versuchen, zusammen die Family Guy zu verhindern.
Und ja, stimmt.
Nein, Mann, warum kenne ich das nicht?
Kennst du nicht? Das ist eine großartige Folge.
Die ist total geil,
und
ja.
Und da gibt es halt auch die Situation, also deswegen, Bart ist nicht so krass. Muss er auch nicht sein, wie Cartman und Bart sich betteln wollen.
Okay, derjenige von uns fängt an, der das Schlimmere angestellt ist. Was hast du denn mal gemacht? Ich hab mal dem Maskottchen unserer Stadt den Kopf abgeschnitten und ihn versteckt. Und du?
Ich hab mal einen Typen dafür gesorgt, dass seine Eltern einen Typen umbringen und ihn zu Chili verarbeitet und dem seine Eltern ihm zum Essen vorgesetzt. Okay, du fängst an. Ja, also Bart ist schon ein Lümmel, aber er ist kein Krimineller, er ist kein Gewalttätiger, er ist jetzt...
Er ist kein Psycho.
Er ist halt ein, ja,
ein Lümmel. Ich komme über das Wort nicht weg, das ist super.
Und er ist ein Sympathieträger auf jeden Fall. Ne? Ja. Also er war damals sicherlich gemeint als Repräsentant eben von der Generation, die da genauso Kids und Teenies waren. Ja. Mhm. Und er hat die große Bartmania ausgelöst. Ne? Also es war ja das Gesicht von den Simpsons war eigentlich damals in den 90ern Bart.
Ja.
Und es gab Merch ohne Ende mit nur mit Bart Simpson. Bartmania ist feststehender Begriff.
Ja, Schöpfer von großartigen Sprüchen wie friss meine Shorts.
Ay caramba.
Ay caramba.
Oder
du mieser Kleiner. Bart heißt übrigens auch, ist ein Anagramm für Brat. Also B-R-A-T, also wirklich ein Brat im Englischen wird ja so ein richtiges Arschlochkind genannt.
Göre, eine Göre.
Eine Göre, ja. Aber er heißt eigentlich Bartholomew.
Genau, ja. Genau. Ja, angelehnt hat auch Matt Groening, weil sein Name ist eigentlich auch Matthew. Ja. Also er hat die Hauptfigur in seinen Geschichten halt auch an Bibelcharaktere angelegt.
Außer natürlich Homer
Bart
und Marge.
Ist ja Bartholomäus.
Aber Homer und Marge sind seine eigenen Eltern.
Ja.
Also,
aber Homer ist ja auch aus der griechischen Mythologie, nur um die Griechen mal wieder ins Spiel zu bringen, Homer.
So, auch wenn wir jetzt von jung nach alt gehen, ich ziehe ihn, weil er eine etwas geringere Relevanz hat, jetzt mal den Opa vor. Abraham.
Ach stimmt, Simpson. Ach du liebe Zeit, ja, den können wir fast vernachlässigen. Der ist von Homer mal ins Altenheim abgeschoben worden, sondern der lebt nicht mal im Haus des Simpsons.
Also Abe Simpson ist praktisch der Trailer zu Homer Simpson, ja, würde ich sagen.
Ein alter, extrem verkalkter, also ein alter Mann, über dessen Senilität wir makabererweise lachen.
Ja.
Der Tod! Grandpa! Das ist Maggie. Der Tod!
Das Geschenk, die Puppe, die du da hast, ist böse. Das absolut böse. Grandpa, das hast du jetzt bei jedem Geschenk gesagt.
Kennt ihr die Folge, wo Homers,
Grandpa ist super, ey.
Wo Homers Mutter auf einmal wieder auftaucht?
Ja.
Und dann Abe vor ihr steht so, du hast mich die letzten 27 Jahre völlig alleine gelassen. Ich hasse dich, ich werde dir das nie verzeihen. Schläfst du mit mir?
Nein, Abe.
Ich hab's versucht. Was gibt's zu essen? Ich hab's versucht. Was gibt's zum Essen?
Okay, und dann gibt es da noch Marge Simpson, die Mutter.
Die mal Platz 2, 3 oder 1. Auf jeden Fall unter den Top 3 der FHM Sexiest Woman Alive gewählt wurde von den Lesern. Nicht von der Redaktion.
Die war im Playboy.
Stimmt, die war im Playboy.
Die war im Playboy. Ja. Marge war mal, hat eine, glaube ich, eine Doppelseite gekriegt und war auf dem Cover im Bikini.
Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich das mega nachvollziehen kann.
Ich auch.
Es gibt, also Marge hat ja diese merkwürdige Steckfrisur, die bis aufs Groteske nach oben turmartig verläuft.
Die angelehnt ist an Matt Groenings eigene Mutter und an die Frau,
Frankensteins Frau.
Frankensteins Braut, ja.
Richtig geil. Es gibt ein paar Folgen, wo man Marge mit runterhängenden Haaren sieht.
Wenn sie nass sind, ja.
Und da finde ich die echt scharf. Also, ich stehe auf Marge.
Also mich hat die in der Teenie-Zeit auch begleitet, sag ich mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, meine erste MILF, ja.
Also wenn man im Internet nach so Cartoon-Pornos sieht, sucht, man hat mir erzählt, dass es Leute gibt, die sowas machen, dann
wenn der normale Scheiß nicht mehr reicht, ja, Fred?
Also dann findet man halt so neben Mrs. Incredible und
Lois Griffin
auf jeden Fall immer Marge Simpson.
Immer ganz abgefuckt, weil dann gibt's dann immer so Sachen, dass halt Marge nicht von Homer, sondern von Bart dann immer, ist ganz seltsam.
Ja, ganz ehrlich, rein optisch, lieber Bart als Homer. Also,
aber rein für meinen Verstand.
Darum geht's bei einem Porno
so,
nicht.
Wenn ich ein Porno sehen möchte, will ich abgehen und nicht mich darauf ja. mich gedanklich darauf einstellen. Das ist nur ein Comic, das ist nicht gut. Falsch, was ich gerade tue.
Okay. Also man merkt schon, willkommen bei Kack und Sach, der Sexisten-Podcast. Vier Männer reden über einen weiblichen Charakter und reden zuerst mal 5 Minuten über ihre Attraktivität. Was kann man
Scheiße,
über.
Nee, wir haben vorher Lisa schon gehabt, das ist in Ordnung.
Was kann man.
Lass uns über Lisas Attraktivität reden.
Ich guck gerade geschockt.
Ich seid eigentlich auch schon über 30.
Sie müsste stimmt, über 30 stimmt. sein, ja.
Hey, und es gibt Szenen von ihr, wo sie Präsidentin ist. Und da sieht die auch gut aus.
Was
aber die hat immer noch eine schräge Frisur.
Was kann man denn so über Marge als Figur sagen?
sie ist die Mom. Sie ist so eine Übermom in der Familie. Sie hält die ganze Dynamik der Familie zusammen. Sie hat immer Maggie irgendwie dabei. Und sie ist so eine Stay-Home-Mom. Also sie hat ihre gesamte, weil sie war ja super gut mal in Kunstgeschichte und ich glaube Journalistik sogar. Sie hat ja wirklich eine weitreichende Karriere vor sich und hat das alles weggeschmissen, im Prinzip, um mit Homer dann
geopfert.
Um mit Homer dann zusammen die Familie großzuziehen, weil sie ja ungewollt von ihm schwanger geworden ist, mit Bart ja damals. Mhm.
Also im Prinzip dieses amerikanische, ich sage jetzt bewusst amerikanische, das gibt's ja in Europa logischerweise auch.
All-American Mom.
Genau, diese All-American Mom. Ja. Also dieses alles Kontrollierende in der Theorie jetzt, ne? So, sie hat alles unter Kontrolle, das Haus ist praktisch ihrs und alle anderen leben darin und sie ist sowohl Chefin als auch Sklavin der Familie. Mhm. Und das ist ja so gerade in den Medien dieses Bild der All-American Mom.
Ja.
Vor allem, weil sie eine intellektuelle Vergangenheit hat.
Ja.
Ja, ich habe auch teilweise sie so als moralisches Gewissen der Simpsons so in der Sekundärliteratur sozusagen gesehen. Kann man auch so sehen, obwohl ich da Lisa eben auch mit so ins Spiel bringen würde. Aber ist sie natürlich irgendwie auch. Also sie meldet oft, wenn Fehlverhalten der anderen Familienmitglieder am Start ist, wenn Homer irgendeine krasse Scheiße baut und so. Da hat sie schon einen klareren Blick auf die
Während Lisa. Behaupte ich jetzt eher so das intellektuelle Gewissen ist sie so das Bauchgefühl-Gewissen so. Sind wir mal ehrlich, sie ist der Grund, wieso das Arbeitsamt da noch nicht, sie ist der Grund, wieso das Jugendamt da noch nicht alle abgeholt hat.
Ja.
Inklusive
ja.
Homer.
Es gibt eine Folge, wo Homer auch auf Bart aufpasst und sie machen dann irgendwann, weil die ganze Wohnung eingesaut ist, machen sie dann Müllengel.
Ja, stimmt.
Wenn du nicht Schneeengel machst, sondern Homer und Bart machen dann Müllengel. Ja.
Sie leidet sehr oft unter den Eskapaden ihres Mannes, über den wir noch sprechen. Sie ist wirklich sehr, ich sag mal, duldsam. Sie hat viel durchgemacht in den über 600 Folgen mit ihrer Familie.
Das wird ja auch hin und wieder thematisiert. Also ich erinnere mich an diese eine Folge, wo sie anfängt da mit so einem Seekuh-Dude irgendwie rumzuhängen und anfängt Seekühe zu retten. Also es ist ja schon ein paar Mal kurz davor gewesen, dass sie auch alles hinschmeißt.
Mehrere Folgen, wo sie richtig einen mentalen Breakdown halt hat.
Gerade in der Folge ist ja Scheidung wirklich Thema.
Diesen sexy Franzosen kennenlernt und mit ihm Bowling spielen geht und er macht sich an sie ran und...
Das ist so geil. Nehmen Sie Ihre Kugel, nehmen Sie Omer. Also, ja, Sie wissen nicht wirklich, wie man bowlt, oder? Omer. Nein, meine Kugel heißt nur Homer. Okay, wie ist denn Ihr Name? Marge. Okay, Marge. Ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Und dann bringt er ihr Bowling bei und dann hat sie fast eine Affäre, ja.
Aber auch nur fast.
Ganz ehrlich, Überleitung, würde ich sagen. Verständlicherweise bei dem Ehemann.
Homer J. Simpson.
Übrigens, einer der großartigsten Gags, wie ich finde, der Mediengeschichte, wo es in der Folge darum geht, dass Homer herausfinden will, was sein zweiter Name für dieses J steht, weil er das nicht weiß und dann findet er es heraus und es steht für J, nur ausgeschrieben.
Ich fand das so geil. Die Hippie-Folge, ne, wo die Mutter zurückkommt und sie dann das Mescalin auch in diese Drinks und Willy mit der Hake kuschelt und so. Das ist mega.
Da müssen wir noch mal kurz einhaken. Bart heißt ja auch nicht einfach nur Bart Simpson. Sein Name ist ja Bartholomew Jojo Simpson.
Jojo.
Geil.
Aber diese Szene, ich werde das nie vergessen, wie er da im Regen, im Donner, vor so einer, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Wand war, auf jeden Fall irgendeine Wand, wo sein voller Name draufsteht und zieht das Efeu, das so drüber gewachsen war, weg. Homer J. Simpson will be formerly known as... Homer J. Simpson.
Das ist nicht im Regen, er ist auf der alten Familienfarm, wo die Hippies noch bei Tageslicht und Sonnenschein Hacky-Sack spielen.
Nein, das ist im Dunkeln. Da gewittert's doch. Sicher?
Aha.
Okay, guck mal.
Ich habe die Folge tatsächlich heute noch gesehen. Nee,
das ist die Dramatik, die du da so hinzu... Es war Gewitter, es war Regen. Oh,
Scheiße. In meinem Kopf war das mega dramatisch, auch mit seiner mega dramatischen
Mutter,
Musik.
Nein, seine Mutter...
So Fischei von oben und so, das volle Programm.
Nee, seine Mutter hat einfach so eine Wand gezeichnet auf so ein Billboard. In Amerika gibt's immer diese Billboards da so drauf gekriegelt, wo Homer nackt drauf ist und mit so einem Stern am Penis so irgendwie durch die Galaxie halt fliegt. Und also, jetzt weiß ich endlich, wie ich bekannt sein werde. Von heute an heiße ich Homer und dann schiebt er so einen kleinen Busch einfach weg. J. Simpson.
Was wissen wir?
Ich hab das völlig anders in Erinnerung.
Lasst mal unser Wissen zusammentragen. Was wissen wir über Homer?
Ja, lass meinen Gast mal anfangen. He?
Was wissen wir über Homer?
Also wir wissen, dass Homer nach Matt Groenings Vater benannt ist. Wir wissen, dass Homer fett ist.
Das ist tatsächlich Thema, ja.
Dein Germanistikstudium hat sich ausgezahlt, danke.
Dass Homer ein fettes Schwein ist. Und dass Homer im Radioaktivitätswerk.
Im Radioaktivitätswerk.
Im Kraftwerk von Springfield arbeitet. Dass er dumm ist. Sind wir uns da einig? Ist Homer dumm?
Ja, dumm. Ja, Homer ist dumm, ja. Nein, also der ist ja nicht nur dumm. Der ist ja auch in der Folge, wo er dann den Stift aus seiner Nase zieht, weil er sein Gehirn blockiert wird von einem Stift, den er seit Kind auf an in der Nase hat. Den zieht er dann raus und den IQ, den er da hat, ist ziemlich genau Durchschnitt. Also der ist wirklich richtig dumm.
Aber wir wissen auch, dass es in der Familie Simpson das sogenannte Simpson-Gen gibt. Und zwar das Y-Chromosom, deswegen haben nur die Männer der Simpson-Familie das Problem, werden mit fortschreitendem Alter von extremer Verblödung heimgesucht. Also Simpson-Männer werden im Alter richtig, richtig dumm. Siehe Abe Simpson.
Ja. Ja. Der sein Sohn noch mal, früher war er schlau wie Bodenstroh.
Homer ist...
Oh mein Gott, du hast voll gebrechen. Ich habe mir die Szene gerade immer angeguckt. Es ist Tag, es ist bunt. Ja. Ist nichts von meiner Erinnerung stimmt.
Homer ist, wenn ich mich richtig entsinne, Nukular-Sicherheitstechniker.
Im Sektor 7G, ja. Sicherheitsinspektor.
Sicherheitsinspektor, Nukular-Sicherheitsinspektor im Atomkraftwerk von Springfield.
Einer der geilsten Sätze, wenn er zur Uni geht. Nukular. Das Wort heißt Nukular.
Nein, da war er bei der Marine.
Nein.
Doch.
Echt?
Der beim Nukular-Gag ist er auf dem Flugzeugträger, weil er sich bei der Marine eingeschrieben hat, natürlich. Er ist mega übergewichtig. Er ist super weird. Er ist die fleischgewordene Gier. Er ist einfach mega gierig. Er ernährt sich super ungesund. Er raucht zwar nicht, das ist das Einzige, was fehlt, aber sonst ist er wirklich die fleischgewordene Dekadenz.
Ja, er ist vergnügungssüchtig, ganz, ganz krass. Ja. Also der ist immer, was halt gerade auf dem Jahrmarkt in der Stadt ist, das Eis gibt oder einfach nur der Kühlschrank voll ist, er freut sich über alles. Er ist absolut vergnügungssüchtig.
Ja schon, aber er zieht ja seinen Job im Kraftwerk durch. Er ernährt seine Familie und es gibt auch immer wieder Momente, in denen Homer halt zeigt, dass er wirklich ein gutes Herz hat. Es gibt ganz tiefe Dialoge zwischen ihm und Lisa, wo es um die Vater-Tochter-Beziehung geht. Ich glaube, es ist doch die Folge mit dem Stift in der Nase, wo er ihr ganz, 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 ganz innig erklärt, warum er sie schon immer respektiert hat und er weiß auch, dass sie schlauer ist als er und wo er sich halt wirklich als liebevoller Vater zeigt.
Das ist so süß, wenn sie in der Zukunftsversion, wenn Lisa heiratet und er ihr dann noch sagt, hör mal, bevor du heiratest, wollte ich dir noch sagen, du bist das Beste, was ich jemals hervorgebracht habe.
Genau.
Selbst jetzt korrigierst du mich noch. Also er liebt seine Familie, aber trotzdem abgöttisch.
Es gibt doch auch diese Nummer, in irgendeiner Folge geht es doch darum, warum er diesen Scheißjob macht, bla bla. Und dann sieht man doch, dass er das halt alles irgendwie für Maggie macht, dass er überall so Fotos für Maggie von Maggie da hängen hat und deswegen diesen Kackjob durchzieht, weil er nochmal ein Kind gekriegt hat.
Homer hat, als sie zwei Kinder hatten und das Haus, hat seinen Job mal im Kernkraftwerk gekündigt, um als, wie sie es dann nennen, als Bowling-Äffchen zu arbeiten. Also der war so der...
Sein Traumjob.
Ja, der hat in der Bowlingbahn im Bolorama gearbeitet dann, einfach als Kugelpolierer, Schuhausgeber und Pinnenschnitzer, dann alles mögliche, fand er mega geil, war ein toller Job für ihn. Als es dann hieß, Marge ist mit dem dritten Kind halt schwanger, hat sein Gehalt nicht mehr ausgereicht und er musste wieder zurück ins Kraftwerk. Und Mr. Burns, sein Boss, hat dann natürlich an seinem Arbeitsplatz eine riesige Plakette aufgehangen, wo dann draufsteht, nicht vergessen, you are here forever. Und er hat das mit Fotos von Maggie so abgeklebt, dass dann steht, do it for her.
Ja. Oh, mega süß.
Das ist wie Pippi in den Augen.
Ja, das war tatsächlich einer der wenigen wirklich richtig, also die Simpsons neigen zu emotionalen Momenten, die sind sehr selten, aber wenn, dann sind die auch so richtig auf die Tränendrüse dann. Also wie zum Beispiel der, ich weiß auch, also mich hat der Moment sehr bewegt.
Ich fühle das auf jeden Fall. Also Bart hingegen wird halt gewürgt. Einer der Running Gags der Simpsons. Bart wird gewürgt.
Also, dass Homer seine Familie liebt, bedeutet nicht, dass er ein guter Vater ist, weil das ist er nicht.
Homer ist 99%
der
Zeit...
Warum sagen wir eigentlich Homer? Der Mann heißt Homer.
Homer.
Weil Homer wurde da immer in den ersten paar Staffeln im Deutschen genannt. Stimmt, dass die Leute ihn immer Homer genannt haben.
Ja, wir beziehen uns auf die Classic-Era.
Ja, okay. Ja. Die guten Zeiten.
Ja, bevor es zum Dumper oder zum Idiot-Homer kam, je nachdem, wie man, je nach Quelle.
Ja, stimmt. Homer hat tatsächlich so eine charakterliche Entwicklung gemacht. Während Homer am Anfang halt einfach nur ein Prolet war, sage ich mal. Und jemand, der ein bisschen Problem mit Selbstbeherrschung hat, wurde er im Verlaufe der Serie ja irgendwann dann zum absoluten Vollkretin.
Ab der 10. Staffel.
Ja, genau. Also ab da, wo es in HD los ging, ja. Um ihn auch mal zu zitieren, Marge, ich bin Amerikaner, ich mag mein Bier kalt, mein Fernseher laut und meine Homos geoutet.
Ja, er ist meistens ein beschissener Vater. Es zum Beispiel gibt es in einer Folge ein Zitat, wo Lisa meinte über Homer, das letzte Mal war er so lange bei Maggie, als sie ein 25-Cent-Stück verschluckt hat.
Ja.
Mhm. Ja, also er interessiert sich eigentlich meistens nicht so wirklich für seine Familie. Er liebt Fernsehen, er liebt Bowling, er liebt Donuts, er liebt Bier, er hängt bei Moe in der Kneipe rum. Sein bester Kumpel ist Barney Gumble, ein Alkoholiker.
Ey, zwischenzeitlich trocken.
Ja, zwischenzeitlich.
Und dann
trocken,
sieht man auch seine wahren Fähigkeiten.
Ja, ja, Barney ist ein richtiger
Übermann. Der hat richtig was drauf, Alter.
Barney voll. Ja.
Aber Homer hat halt auch so Sachen, er treibt halt auch aktiv den Konkurrenzkampf in der Familie halt auch an. Es gibt eine Folge, in der seine beiden, seine erste und zweite, wo Bart und diese, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, beide Eishockey spielen. Ach so, und Homer so sportversessen ist, dass es dann, weil die spielen in unterschiedlichen Teams. Und als es dann heißt, dass diese beiden Teams gegeneinander spielen im nächsten Treffen und die March, die Mutter noch da steht so, ja, egal wie das ausgeht, euer Vater und ich, wir lieben euch beide. Und genau in dem Moment kommt er rein. Eure beiden Teams kämpfen als nächstes gegeneinander. Das heißt, Bruder gegen Schwester, die Ehre der Familie steht auf dem Spiel. Und er dann das Licht immer an- und ausmacht und beiden nur sagt, kämpft. Super geil. Und dann im Stadion sitzt, dein Kind gegen meins. Der Gewinner wird mit Lobeshymnen überschüttet, während der Verlierer ausgebuht wird, bis meine Kehle heiser ist.
Ein Arschloch, ey.
Er ist ein übler Typ. Vor allem, wenn man sich die Eltern anschaut, ne, du hast ja auf der einen Seite Abe, der auch von Anfang an charakterisiert wurde, also so in Rückblicken, der ist eigentlich noch viel schlimmer als Homer. So, der macht genau das Gleiche, der hängt auf der Couch rum, gammelt, trinkt Bier.
Der hat PTSD ganz hart, der war im Zweiten Weltkrieg.
Genau, der ist Veteran, ja, so genau, richtiger 50er-Jahre-Dad.
Genau, also das, wie man sich den amerikanischen 50er-Jahre-Dad vorstellt, distanziert, nicht groß in der Lage, Liebe zu zeigen, vielleicht sogar zu empfinden. Und seine Mutter halt genau das Gegenteil, also die Frau von Abe, ne, also hier, wie heißt sie, Mona? Ne?
Mona Simpson.
Hippie. Also einfach in all ihren Formen und Farben ist sie Hippie.
Hippie und Aktivistin, ja.
Ja, das meine ich ja mit allen wunderbaren Formen und Farben des Hippie-Daseins. Also sie ist eine aktive Hippie-Bewegungsfrau. Und sie verlässt ihn halt, als sie relativ klein ist. Das heißt, er ist von diesem Arschloch halt auch großgezogen worden. Und anders kann man Abe nicht beschreiben. Der Typ ist echt ein Arschloch.
Ja, der ist ein konservatives Arschloch. Eine seiner Lieblingserinnerungen ist doch die an Woodstock.
Wo Homer mitnimmt zum Internierungslager.
Wo er auf die Leute einprügeln kann, vor allen Dingen. Halt seine schönste Erinnerung, die Hippies zusammenzuschlagen. Ja,
es gibt,
und seine Frau war eben so ein Hippie halt. Ja. Ja, es ist schon eine brisante Mischung.
Es gibt auch eine Folge, wo Abe Simpson sich aktive Sterbehilfe holt, wo er Euthanasie betreibt. Und er dann noch.
Moment. Aktive Sterbehilfe ist nicht das gleiche wie Euthanasie.
Ja, okay, aber aktive Sterbehilfe sich sucht, weil er auf dieser Welt nicht mehr sein möchte. Und der dann noch gefragt wird, was wollen Sie denn sehen, bevor Sie sterben? Und dann an den Die-Pod angeschlossen wird. Und dann will er auch, er will das Glenn Miller Orchester hören und dabei sehen, wie die Polizisten Hippies verprügeln.
Ja.
Eine Anspielung. Was aber auch witzig ist, weil Homer war auf dem Woodstock-Festival, hat das total gefeiert und ist aber von Folge zu Folge immer mehr, also der ist kein Liberaler. Homer ist eigentlich eher so, ist Republikaner eigentlich eher hier und da, weil er auch immer über die Demokraten schimpft.
Die Folge, wo Abe sich Sterbehilfe holt und an den Die-Pod angeschlossen wird und in so einem hellen Raum ist, wo er noch einen Film sieht, bevor er stirbt, ist übrigens eine direkte Anspielung an den uralt Science-Fiction-Film Soylent Green aus den 60ern. Da geht es darum, dass alte Menschen am Ende ihres Lebens dann aktiv umgebracht werden und alle denken, sie würden dann irgendwie ein schönes Ende bekommen und würden dann irgendwie in einen wunderbaren Ort kommen. Aber es kommt am Ende des Films raus, dass sie alle zu Briketts gepresst und zu Essen zu Soylent Green verarbeitet werden.
Ich möchte übrigens nochmal kurz brutal klugscheißen. Euthanasie war richtig gewählt.
Wirklich?
Euthanasie ist ein Begriff für sowohl aktive als auch passive Sterbehilfe, ist aber als Euphemismus von den Nazis für Massenmord benutzt worden.
Ach so.
Richtig. Das wird doch heute noch so genannt. Also ich habe zum Beispiel meinen geliebten Kater einschläfern lassen. Und dann steht da auf der Rechnung so, Euthanasie-Katze.
Ah, stimmt, ja.
Ach was?
Oh, stimmt. Ja. Habe ich auch letztes Jahr.
Also Euthanasie heißt doch irgendwie gnadenvoller Tod? Oder?
Guter Tod.
Guter Tod. Ja. Und Der Begriff ist eigentlich nicht verbrannt. Nur die Nazis haben ihn für Mord benutzt. Und das ist dann...
Da hast du vollkommen... Ja, ich hab letztes Jahr auch meinen süßen, fetten Kater Jarvis einschläfern müssen. Der war 12 Jahre alt und 10 Kilo schwer. Der war leider von Tumoren innerlich zerfressen. Oh, und das stand auch auf der Rechnung dann am Ende. Euthanasie-Kater.
Ja, mein lieber Frodo, so hieß er.
Oh, echt?
Ja.
Also ich muss dazu sagen, war nicht mein Kater, war Fridas Kater. Und die hat einen riesigen, fetten Kater, der Jarvis hieß. Und ich habe ihn abgöttisch geliebt.
Ich dachte immer, Euthanasie würde bedeuten explizit, dass man eben Kinder aussortiert, die behindert sind. Okay.
Das haben die Nazis so verwendet.
Wieder was Neues gelernt. Klasse.
Also die haben das dann Sterbehilfe genannt.
Finde gut. Also finde ich gut, dass ich was gelernt habe. Alter. Ja, sorry, war jetzt komischer Moment.
Ich merke schon, wir können die Folge definitiv beim Grimme-Preis nicht einreichen.
Also ich habe mir ein paar denkwürdige Folgen der Simpsons notiert und während ich hier gerade nochmal drüber gucke, stelle ich fest, dass praktisch alle dieser denkwürdigen Folgen mit dem Namen Homer anfangen. Deswegen passt es ganz gut, um so die Charakterisierung von Homer abzuschließen, dass wir mal kurz über die Abenteuer Homers sprechen. Da gibt es zum Beispiel die Folge, in der rauskommt, dass Homer einen super erfolgreichen geheimen Bruder hat.
Herb. Fäustchen.
Und Herb ist ein super erfolgreicher Unternehmer und er beauftragt Homer damit, ein Auto zu entwerfen und gibt ihm völlig freie Hand. Ja.
Ein Auto, das dem Durchschnittsamerikaner gefällt. Und Homer baut eine Klitsche mit irgendwie 6 Hupen drin. Und viel zu schwer, riesengroß. Und der Wagen soll in der Erstanschaffung irgendwie $80,000 kosten oder so.
Aber ist es die gleiche Folge, wo er auch diesen Babyübersetzer entwickelt?
Nee, das ist, wenn Herb seine Firma schon verloren hat. Also Herb kommt später nochmal wieder, hat in der Gosse gelebt und baut dann später mit Hilfe von Maggie einen Babyübersetzer und wird ja dann wieder reich und dann wird er ja nie wieder gesehen.
Also Homer hat in dieser Folge da tatsächlich den Tesla Cybertruck schon vorweggenommen. Da gibt es auch so Memes, wo man den Cybertruck von Tesla sieht, wo Homer drin sitzt. Ja? Dann gibt es die wunderbare Folge der Bierbaron. Könnt ihr euch an die noch erinnern?
Ja, Mann. Bierbaron ist super geil, wo er selber anfängt, Schnaps zu brennen, weil in Springfield, also es geht damit los, dass Bart Simpson versehentlich beim Christopher Street Day zu viel Suff abkriegt als 10-Jähriger und damit in den Nachrichten landet. Die ganze Stadt Springfield ist total in Aufruhr, ein 10-Jähriger Betrunkener, ganz furchtbar. Und dann wird die ganze Stadt auf einmal wirklich trocken gelegt aufgrund eines uralten Gesetzes, was sie halt wiederfinden.
Prohibition, ja.
Genau, die Prohibition und Homer etabliert sich dann selber, um sich eine Mark dazu zu verdienen, als der Bierbaron. Ja. Und beliefert Mo dann immer über ein ausgeklügeltes Kanalisierungssystem mit schnapsgefüllten Bowlingkugeln.
Das ist so, die Folge ist so geil. Vor allem, weil, jetzt ist Duck gerade nicht da. Wir müssen noch kurz weiter über die Folge sprechen, damit ich über das Ende der Folge sprechen
kann. Duck ist ganz kurz auf dem Klo.
Genau.
Kommt bestimmt in ein paar Sekündchen wieder. Je nachdem, ob er die Badewanne findet. Ja, das ist weird, während in manchen Folgen Homer als zu blöd gezeichnet wird, um sich die eigenen Schuhe zu binden, mal auf Deutsch gesagt, wenn er oben ohne vorm Fernseher sitzt und sich Nachos aus dem Bauchnabel frisst.
Ja, oder die Bierdose mit seiner Wampe zerdrückt.
Oh, das ist so geil. Also, Dad, warum siehst du eigentlich nicht so aus? Irgendwelche Sportclips oder irgendwas. Warum siehst du eigentlich nicht so aus? Ach ja, können deine Helden auch das? Und er mit seinem Bauch sein Bier anhebt, selber austrinkt und dann so eine Bauchwelle macht und dabei die Bierdose zerquetscht und das Bart einfach nur schüttelt.
Das ist so genial.
Das ist wirklich, das sind Ziele, Mann.
Das war der Moment, wo ich fett geworden bin. Das wollte ich auch können. Ja, aber ich möchte jetzt zu der Prohibitionsfolge nämlich nochmal, erinnert euch an das.
Ja, Richard, jetzt hau nicht ab!
Warte, lass mich meinen Gedanken nochmal kurz beenden.
Achso, danke, also, Pissen.
Während Homer in manchen Folgen mit einem IQ knapp über Raumtemperatur beschrieben wird, hat er in der Folge der Bierbaron plötzlich Brainpower, um ein mega ausgeklügeltes und ausgetüfteltes und sehr gut funktionierendes System zu entwickeln, mit dem er Alkohol an den Behörden vorbeischmuggelt.
Ja, vor allem auch mit diesem Leitsystem über diese Bowlingkugeln. Das klingt zwar jetzt banal, dass das mit Schnaps gefüllte Bowlingkugeln sind, aber das System von seinem Haus zur Moos Taverne
geil,
muss man erstmal bauen.
Ja. Homer hat auch in anderen Folgen Höchstleistungen erbracht, zum Beispiel als er von der NASA als Astronaut rekrutiert wurde. Könnt ihr euch an die noch erinnern?
Na klar, das ist die übelst berühmte Folge, wo er in Zeitlupe die Chips futtert und die Ameisen befreit. Das ist auch so eine Folge, die angebliche Zukunft vorausgesagt hat, weil kurz danach wurden wirklich Ameisen von der NASA nach oben geschickt. Und es gibt wohl diese Simpsons-Folge auch in diesem, keine Ahnung, wie man es nennt, aber die Astronauten können sich bestimmte Filme und so weiter angucken auf die NASA-Astronauten auf den Raumstationen. Mhm. Und diese Simpsons-Folge soll dabei sein.
Die ist in der Mediathek der ISS?
Die soll in dieser Mediathek sein. Ja.
Das ist natürlich. Aber es ist auch schön bei der Folge, weil er, während er auf der Pressekonferenz von der NASA selber ist, sich selber begreift, was das Ende vom Planet der Affen eigentlich bedeutet. Ja. voll den Nervenzusammenbruch.
Ihr Schweine! Es war unser Planet. Wie konntet ihr das tun? Ihr verdammt Wahnsinnigen. Ja, die Idee war bei der Folge eine ähnliche wie bei der Autobaufolge. Die NASA registriert, die Einschaltquoten bei den Raketenstarts gehen runter. Was machen wir? Wir schicken den Durchschnittsamerikaner ins All. Und wer könnte durchschnittlicher sein als Homer J. Simpson?
Und das ist auch so geil. Es gibt doch diese Folge, wo das Familienalbum verbrennt, also das Fotoalbum der Familie Simpson verbrennt im Tresor. Was, glaube ich, auch Homer schuld war, wenn ich mich recht entsinne. Und jedenfalls in der Folge geht es ja darum, dass sie diese ganzen Fotos nachstellen. Ne? Und man sieht es zwar nicht, aber Marge sagt, es war super nett von der NASA, dich nochmal ins All zu schießen, damit wir die Fotos machen können. Also er war zweimal im All, der Mann. Was ich mal sagen wollte zu der Prohibitionsfolge, und ich möchte, dass wir darauf anstoßen, nämlich auf den letzten Satz dieser wunderbaren Folge. Auf Alkohol, der Grund und die Lösung all unserer Probleme.
Homer Simpson. Mal wieder. Wieder ein wunderbares Zitat.
Ja, sein Lieblingsgetränk ist halt Duff-Bier, kann man nicht anders sagen.
Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Wir sind ja hier alle jetzt alte, konservative Männer. Ich glaube, wir lieben alle eher die älteren Folgen der Simpsons.
Ja, tatsächlich bis sie das erste Mal, also bei mir war der Bruch mit den Simpsons, als sie das erste Mal in HD ausgestrahlt haben in 2009.
Nee, bei mir nicht. Ich hab aufgehört, die Simpsons wirklich aktiv zu gucken. Punkt 1, weil ich kein Schüler mehr war und keine Zeit mehr hatte. Ja. Und B, der Moment, wo sie angefangen haben, Family Guy und South Park zu kopieren.
Ja, ja.
Dass sie mir zu gesellschaftskritisch wurden.
Wir können gerne gleich.
Also darüber ist aktuell
ist genau dieses eigene Thema, warum die Simpsons vielleicht nicht den Sprung geschafft haben.
Können wir gerne gleich drüber diskutieren. Mega gerne als nächstes Thema. Eine meiner Lieblingsfolgen. Homer kommt irgendwie auf die Idee, dass wenn er einen Behindertenschein hat. Also,
Alter, das ist so krass.
Homer kommt auf die Idee, dass wenn er einen Behindertenschein hat, muss er nicht mehr zur Arbeit gehen. Und dann frisst er sich auf brutalöse Art und Weise fett, dass er nicht mehr zur Arbeit muss und besorgt sich einen Poncho.
Ein Mumu. Er sagt doch, er geht in ein Geschäft für Übergewichtige und sagt, wir haben sehr viel für den beleibteren Mann. Sie können wählen zwischen einem Poncho, einer Robe und einem Mumu. Ich will doch nicht wie ein Exzentriker aussehen. Ich nehme ein Mumu.
Ich will doch nicht wie ein Exzentriker. Es gibt nur zwei Personen, die Hawaii-Hemden tragen. Schwule und dicke, fette Partylöwen. Sieht ihr Sohn aus wie ein Dicker?
Sagte er, während ich in einem Hawaii-Hemd am Tisch sitze.
Und du hast ja eindeutig Homers Umfang.
Mega. Ja, und Homer...
Alter, Homer in diesem Outfit gibt's als Actionfigur.
Nein. Scheiße. Zeig mir sowas nicht, Alter.
Wurde auch immer alles so total geil. In der Folge kriegt er auch, trägt er irgendwann auch immer, wenn er rausgeht, eine Mütze.
So eine
Schiebermütze einfach. Und da sagt dann Barto, Dad, Mom hat gesagt, du darfst nicht vor die Tür gehen, wenn du deine Fettsackmütze trägst.
Alter, so eine Mütze habe ich auch.
Und dann hat er irgendein Problem und will irgendwo anrufen und versucht zu wählen. Pass auf, und dann kommt eine Bandansage. Ihre Finger sind zu fett. Wenn Sie eine spezielle Wahlscheibe für Übergewichtige bestellen wollen, drücken Sie mit der gesamten Handfläche auf die Tastatur.
Das hatte original in der Schule damals, hatte eine Freundin von mir als SMS-Ton. Und wenn du halt im Unterricht sitzt und das Handy noch auf laut hattest, da sitzt plötzlich einer, du hörst durch den gesamten Raum, ihre Finger sind zu fett.
Ich habe mich weggeschmissen, Alter.
Aber Homer kann es ja auch, er hat ja das Telefon nochmal, als der Sicherheitsinstructor, der Sicherheitssalamander wurde, hat er ja auch das Telefon... hat er ja das Telefon der Familie auch mal in Beton eingegossen, weil aus dem Grund, das Kind, das Baby könnte sich Gift bestellen. Also, und Marci noch fragt, wie soll sich das Baby denn Gift bestellen? Und er mit einer Möhre, mit der er wählt, einfach wild irgendwelche Zahlen tippt und den Hörer so in den Raum hält und du hörst, Gift-Hotline, ein Paket mit Gift ist bereits auf dem Weg zu Ihnen.
Das ist so typischer Simpsons-Humor. Super geil, ey.
Gift-Hotline. Das Baby könnte sich Gift bestellen.
Erinnert ihr euch noch an die Folge, als Homer den Mount Springfield erklimmt? Ich weiß gar nicht
mehr. Mit diesem Applesauce? Shit.
Mit den Apfelmusriegeln. Wo er noch im Original, das ist im Deutschen so geil, wo er abnehmen möchte und nachts joggen geht und dann vor einem Gym, ne, also einem Fitnessstudio, einem Gym steht und auch im Deutschen, Gym. Was ist ein Gym?
Da kriegt er so gepresste Powerriegel und nimmt plötzlich ab, baut Muskeln auf. Am Ende kommt raus, dass das Ding ein Placebo war. Da drin waren nur chinesische Zeitungen. Dann nimmt er irgendwie gefühlt 2 Kilo Nudeln mit Hackfleisch, presst die durch eine Maschine zu einem Block, steckt sich diesen Block in den Mund, geht völlig kommentarlos zum Telefon, nimmt ab. Den Notruf bitte.
Die Folge ist super geil. Ja, er springt doch immer so dann in Extreme halt. Ne? Er frisst immer seine super Apfelmusriegel und haut sich dann aber 2 Kilo Spaghetti, wie er selber sagt, in einen handlichen, mundgepressten Riegel.
Achso, er nimmt alles noch in Riegelform zu sich dann, ne?
Ja, genau.
Alles in Riegelform.
Ja. Es gibt doch auch diese Nummer, erinnert ihr euch, wo so ein Gebäckstück kreieren, das über 1 Million Kalorien hat. Ja, also, oh mein Gott, wenn das jemand essen würde, der würde sofort sterben. Bla, Weltrekord hier und da. Und dann Schnitt, das Ding ist weg. Schnitt, Homer steht daneben. Das war lecker.
Ey, aber jetzt mal ehrlich. Das,
wo er, mit dem 2 Millionen Kalorien oder 1 Million Kalorien wo er, von den Franzosen, was mit Butter und Gift und allem gefüllt ist, als Homer Essenskritiker ist und sich das einverleihen möchte und Bart noch ruft, Dad, nein, ist das nicht, es wird dich umbringen und er ist sich dabei ist, am Mund zu stehen, es gehört hat, na, ich hatte ein schönes Leben und weiter essen möchte.
Ja, genau.
Und dann, nein, das ist fettfrei. Und er es sofort wegwirft, super gut.
Oh nein, stimmt, der ist ja auch den sauersten Drop, der jemals gemacht wurde, wo sein ganzes Gesicht sich so nach innen zieht.
Ja, aber auch das schärfste Chili, oder? Wo er so einen krassen Trip hat.
Ja,
aber ich dachte sowieso schon, so eine Simpsons-Folge muss eigentlich ausarten in, kennst du noch, weißt du noch?
Weißt du noch,
die Folge, das ist eigentlich eine der Haupt-Simpsons-Krankheiten, sich gegenseitig Simpsons-Folgen erzählen.
Auf jeden Fall. Die guatemaltekische Killershow, die von Gefangenen gezüchtet wird.
Dann gab's noch eine interessante Folge, als ein neuer Mitarbeiter im Kernkraftwerk auftaucht, Frank Grimes.
Oh, Frank Grimes. Frank Grimey Grimes ist natürlich... Kultfigur, eine der traurigsten Figuren wahrscheinlich im Simpsons-Universum.
Oh Gott, das sagt mir gerade gar nicht. Ich fand Frank Grimes super geil. Der, ja, wie du sagtest, die traurigste Figur, ne?
Was, wie kannst du Frank Grimes, Tobi, der ihn anscheinend nicht mehr kennt, vorstellen?
Doch, das Bild sagt mir was, aber was, wann nochmal?
Frank Grimes ist ein neuer Angestellter, der auftaucht im Nuclear Power Plant. Und der scheint, so wäre meine These, die Welt plötzlich mit den Augen eines Menschen aus unserer Welt eigentlich zu sehen. Also er sieht Homers Dummheit, er sieht die Gefährlichkeit von Homers Handlung und versucht die ganze Zeit, alle Leute darauf aufmerksam zu machen, ob sie nicht sehen, was da abgeht und was das für ein Typ ist. Ja. Und er verzweifelt daran, dass diese Info nicht durchdringt und dass Homer trotzdem erfolgreich ist und er stirbt dann am Ende. Er stirbt auch sehr bitter und er bleibt auch für immer tot.
Frank Grimes ist vor allen Dingen ein Charakter, der hat seine Eltern, glaube ich, verloren.
Ja.
Der hatte einen Unfall, der hat sich selber durch das Studium durchgeprügelt.
Hat die Realität,
im Krankenhaus liegen, komplett einbandagiert, um dann von Mr. Burns angeworben zu werden, weil er hat eine Doku über ihn gesehen oder eine Reportage und will ihn halt als seinen Vizepräsidenten haben. Und kurzlebig, wie dann halt Mr. Burns ist, Smithers holt ihn dann ran und er sagt dann, wer ist dieser verdammte Typ? Ja, das ist der, den sie wollte, dass ich ihn ranhole, um ihren Vizepräsidentenposten zu kriegen. Ja, stecken sie ihn einfach irgendwo hin. Aber diesen Hund, und hat er Lassie irgendwo, diesen Hund, der muss mein stellvertretender Vizepräsident werden. Und Frank Grimes landet dann einfach irgendwo im Kernkraftwerk bei einem kleinen Job, ist ein totaler Spießer, trägt ein kurzärmeliges Hemd, hat irgendwie Bleistifte mit seinem Namen drauf und verzweifelt an der Figur Homer Simpson, weil die direkte Büronachbarn dann sind.
Es wird auch oft öfter nochmal drauf angespielt, auf diese Geschichte. Das ist wirklich eine tragische Geschichte. Ja. Man könnte vielleicht die These sogar aufstellen, dass Frank Grimes der einzige Mensch mit einem Wissen Erleben der Welt, wie aus unserer ist, ja, der in die Simpsons, die in Simpsons Universum eintritt.
Das ist echt clever, so habe ich das noch nie gesehen.
Der Frank Grimes eskaliert am Ende der Folge und wird dann verzweifelt, weil niemand merkt, dass Homer ein Vollkretin ist. Und dann geht er zu so einer Stromleitung hin und sagt, ich fasse da einfach hin. Ich benutze auch keine Sicherheitshandschuhe.
Ich bin Homer Simpson.
Denn ich bin Homer Simpson. Und verreckt elendig. Er stirbt wirklich.
Ja.
Und Homer, dieser Bastard, schläft bei der Beerdigung von Frank Grimes sogar noch ein.
Ja, stimmt. Darf man eigentlich nicht drüber lachen.
Ja. Ich hab mir alles in meinem Leben hart erarbeiten müssen und ich wohne, was habe ich jetzt, ein mickriges Apartment über einer Bowlingbahn und unter einer Bowlingbahn und meinem bescheuerten Haarschnitt.
Ja, aber er ist wirklich eine interessante Figur, weil was würdest du als Mensch sagen, wenn du da plötzlich bist an Frank Grimes Stelle, du würdest genau das sagen, was Frank Grimes sagt.
Ja, Mann.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Krass. Absolut.
Und dann würdest du sterben.
Scheiße.
Und Homer würde einschlafen auf deiner Beerdigung.
Danke, Doug. Danke für die gute Laune.
Ich wollte gerade sagen, das ist immer so ein bisschen.
Mach mir jetzt ein trauriges Bier auf.
Das ist immer so ein bisschen dieses, weißt du, Doug, du füllst vielleicht mehr Konzerthäuser als wir, ne? Aber wer kommt denn wirklich zu deiner Beerdigung, ne?
Keiner. Ihr drei wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich, ja.
Ja,
genau. Mit Donuts.
Ja. Live von Dougs Beerdigung.
Obwohl, durch die Woche.
wir pressen Nudeln zu Briketts und werfen sie dann nur zu dir.
Mega.
Pressen ihn zu Briketts.
Okay, stopp.
Was, und essen Duck?
Ja. Das ist jetzt schlimmer als dein Lisa Simpsons Witz vorhin.
Ich habe einen Lisa Simpsons Witz gemacht. Ach ja, oh. Der Pedo-Gag. Aus dem ich mich aber sehr smart gerettet habe.
Ach, definitiv.
Das stimmt, ja.
Allerdings.
Wir waren alle schwer beeindruckt.
Aber so viel erstmal auf jeden Fall zu den Simpsons,
ja.
Jetzt machen wir weiter mit Jurassic Park 3.
Wir verziehen uns ganz kurz in Moe's Taverne und danach sprechen wir darüber, ob die Simpsons denn überhaupt noch cool sind.
Trinken wir einen Flaming Humor?
Auf jeden Fall.
Oh, ja.
Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah.
Jetzt haben wir so ein bisschen das in Anführungszeichen Pflichtprogramm hinter uns gebracht. Wir haben eine halbe Stunde lang Simpsons-Zitate abgesondert, haben grob die wichtigsten Figuren besprochen. Auf den einen oder anderen werden wir noch detaillierter eingehen. Jetzt mal die Frage an meine illustre Runde hier. Sind die Simpsons noch cool? Ich behaupte, ich stelle einfach mal die These jetzt in den Raum, dass die Simpsons ihren Höhepunkt schon vor vielen Jahren überschritten haben. Was sagt ihr denn dazu?
Mehr als 10 Jahren, würde ich sogar schon sagen.
Also bevor die beiden krassen Simpsons-Nerds, Richard und Doug, hier gleich anfangen, weil ich glaube, ihr seid da deutlich versierter noch als ich, mache ich jetzt einfach mal den Anfang. Als
mach den Anfang,
den die Simpsons vor vielen Jahren schon verloren haben. Nicht, weil ich sie scheiße finde, das ist nicht wahr, sondern eher, weil ich die aus Interessensgründen irgendwann aus den Augen verloren habe. Mir war das, also ich habe das vorhin schon mal erwähnt, als sie angefangen haben, gefühlt krampfhaft Family Guy und South Park zu kopieren, so von wegen, wir müssen uns jetzt auch nicht mehr über die Gesamtgesellschaft lustig machen, sondern auch über aktuelle Themen lustig machen, und zwar immer und immer wieder. Und das ist halt das so, was South Park und Family Guy, vor allem South Park, ausmacht, also sich über aktuelle Dinge lustig zu machen und auch in einer rasenden Geschwindigkeit. Das haben die Simpsons dann auch versucht und das ging mir ehrlich gesagt für den Sack, weil das konnten die nicht so gut, wie South Park das konnte,
ja,
oder kann immer noch, und das liegt vielleicht auch an der Produktionsgeschwindigkeit, weil South Park wird sehr viel schneller produziert als die Simpsons, logischerweise, und das nervte mich, und da hat das für mich, haben die Simpsons da an Qualität verloren, weil das nicht so richtig ins Genre passte.
Was South Park ja eigentlich fast immer macht, ist, dass die sich ein ganz konkretes gesellschaftliches Thema rausnehmen.
Aktuelles Thema.
Ja, und das dann zu Brei persiflieren.
Genau. Also South Park hat ja auch ähnlich angefangen wie die Simpsons. So, wir machen uns über die amerikanische Gesellschaft lustig, nur krasser als die Simpsons. Haben dann logischerweise kaum Chancen gegen die Simpsons gehabt, wie auch. Weil als absolute Marktmacht in Sachen der Cartoon Satire, also da musst du dich erstmal gegen behaupten. So.
Ja.
Und South Park ist dann relativ schnell, ich glaube mit der dritten oder vierten Staffel oder so, umgeschwenkt, sich auf aktuelle Themen zu stürzen, und das hat, also ich meine, danach kamen dann noch 20 Staffeln, so, das hat gefruchtet. Und bei den Simpsons war es zumindest für mich so, dass es da angefangen hat abzuflauen, und dann hat es eben nicht mehr gefruchtet. dann, sorry, aber für mich haben die da den Reiz dann verloren. Es tauchten immer mehr Promis auf, es tauchten immer mehr Politiker vor allem auf, was, wenn ich überhaupt nichts in den Simpsons verloren hat. Ich will ja was aus der, also wenn ich über was lachen will, dann über die Gesellschaft, die da stattfindet. Und dann tauchen da auf einmal irgendwelche Trumps auf, dann tauchen da irgendwelche Politiker auf. Ich fand das total doof, das hat mich genervt. Ich kann aber auch nicht sagen, welche Staffel das war, das weiß ich nicht mehr. Das war halt ProSieben. Da lief irgendwann diese Staffel, ja, welche auch immer das war. Und das hat mich dann genervt, weil ich das besser gesehen habe in South Park und dann später auch in Family Guy.
Also ich weiß nicht, ob das der Hauptpunkt ist. Also ich würde ein bisschen allgemeiner
Das war mein Punkt
halt. Schon klar, aber ich würde ein bisschen allgemeiner fast ansetzen, nämlich dass die Simpsons halt einfach nicht so krass sein können wie South Park oder, ja, oder teilweise Family Guy. Das heißt, sexuelle Inhalte oder auch einfach die politische Korrektheit so mit Füßen zu treten, die können einfach nicht so krass sein und deswegen können sie nicht genauso bissig wie diese Serien auf aktuelle,
ja,
Geschehnisse, Angelegenheiten eingehen. Trotzdem muss man ja sagen, dass es South Park 1997 gestartet ohne die Simpsons ja niemals gegeben hätte. Also beziehungsweise
absolut,
müssen wir die ganze Kette aufmachen. Also erstmal muss es die heile Weltfamilie in Sitcoms geben, die es im amerikanischen Fernsehen ab den 50er Jahren oder so gab. Die muss dann sozusagen von den Kids, die in dieser Generation aufgewachsen sind, dann eben sozusagen Ende der 80er, in den 90ern persifliert werden und in den Gegenteil verkehrt werden. Das sehen wir auch in Eine schrecklich nette Familie oder Roseanne. Also, dass die diese heile Welt, die im amerikanischen Fernsehen vorgeführt wurde, nicht der Realität entspricht. Und dann entstehen kulturelle Produkte wie die Simpsons, die sagen, hey, Moment mal, so ist es nicht. Es ist eigentlich das Gegenteil ist der Fall.
Klassiker und auch die Cosby Family oder sowas halt auch.
Ja, also total.
Die Vorzeigefamilie.
Genau, und Dr. Hibbert ist ja direkt persifliert. Also Dr. Hibbert ist ja Heathcliff Huxtable, ja, eigentlich, ja, mit, ja, den Pullovern und so.
das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge, dass ja auch eine schrecklich nette Familie gepitcht wurde. Also die Idee wurde aufgebaut auf als Gegenmodell zu den Cosbys. Also als direktes Gegenteil.
Richtig, also die Geschichte der schrecklich netten Familie ist übelst interessant, auch wie die sich durchsetzen konnten und gegen Widerstände als Drehbuchautoren, die halt was geschrieben haben.
Okay,
was
wir hören schon, wir holen Doug offensichtlich mal wieder, wenn wir über Eine schrecklich nette Familie reden.
Ja, da gibt's noch das eine oder andere, wo ich was zu sagen habe.
Ja, das ist ja, also Eine schrecklich nette Familie, also Al Bundy, das war ja im Prinzip damals völlig neu, dass man so eine White-Trash-Familie, ja, wie man sagt, sieht. Also so die, so eine weiße Familie der sozialen Unterschicht.
Richtig, und kein Beispiel mehr davon, wie eine Familie sein sollte, sondern wie eine Familie im schlimmsten Fall vielleicht ist. Ja. Und das haben wir als das haben wir als eine Wurzel der Simpsons und dann haben wir natürlich sowas wie die Flintstones, also Familie
Feuerstein
als Zeichentrick-Cartoon-Fernsehfamilie sozusagen auch noch als andere Wurzel der Simpsons.
Die auch keine reiche weiße Familie ist, ne? Er arbeitet ja auch nur im Steinbruch.
Fred Feuerstein und Homer haben Parallelen.
Ja.
Also ich bezeichne tatsächlich Fred Feuerstein als eine Art Proto-Homer. Homer, für mich ist persönlich ist Homer die noch krassere Version von Fred Feuerstein.
Barney Gumble.
Ist auch so.
Barney Gumble ist Homer Simpsons bester Freund. Ein Saufkopf, ein Totalversager. Weißt du, wie Barney Geröllheimer bei den Flintstones heißt? Barney Rubble. Barney Gumble ist eine Persiflage auf Barney Rubble.
Wie geil.
Also was liebe ich
ja. Auch diese Nummer mit, also er arbeitet halt im Steinbruch, so was so der beschissenste Job ist, den man haben kann zu der Zeit, also in der Zeit der Flintstones.
Na, der malocht halt, ne?
Der malocht halt. Jetzt hast du Homer, der halt im Atomkraftwerk, also praktisch als ich sag mal, symbolisches Gegenmodell zum Steinbruch halt ist, deren einziges Hobby, und zwar wirklich einziges Hobby, was sie haben, ist Saufen und Bowlen gehen. Mhm. Saufen ist bei den Flintstones kein Thema. Die trinken ja auch aus diesen Kelchen
aber
und so,
bei den Wasserbüffeln wird schon ordentlich gealkt.
Davon kann man schon ausgehen, Alter, dass die besoffen sind, die Wasser.
Man kann davon ausgehen, aber es wird nicht so direkt thematisiert. Man sieht es ja immer nur, dass sie trinken und auch aus diesen krassen Kelchen und so ständig saufen, wenn sie gewonnen haben. Aber es ist jetzt nicht so wie bei den Simpsons, dass es halt Duff-Bier gibt und besoffen sein ein Thema ist.
Nee, Duffman!
Genau, aber da kommen wir auch zu dem Punkt. Denn
genau.
Die Simpsons waren da nämlich schon krass, weil sie überhaupt einen saufenden Vater zeigen. Und South Park kann dann halt irgendjemanden zeigen, der sich irgendwie, keine Ahnung, der AIDS reinspritzt in den Mund von irgendjemand anderem.
Oh mein Gott, die Folge ist so kacke. Beste Folge.
Oh Gott, ey.
Du hast mich mit AIDS angesteckt. Aber hey, das Coole ist, wir lernen am Ende der Folge, du kannst AIDS ganz leicht heilen. Du musst dir nur all dein Geld spritzen, sagt so ein reicher weißer Amerikaner so einem Stamm vor verhungernden Afrikanern. Das ist großartige Folge.
Das findest du lustig, ja?
Sehr, ja. Ja,
auf jeden Fall.
Aber nicht aufgrund des Gags, sondern aufgrund der Symbolik, die dahinter steht, für die mangelnde, ihr wisst schon.
Eine meiner Lieblingsfolgen ist auch, wo Cartman halt eine Crack-Baby-Basketball-Liga eröffnet, also von daher.
Okay, also.
So,
komm mal wieder zum Thema. South Park ist ein anderes Thema. Kommen wir also zurück. Simpsons war schon rahmensprengend und auch tabubrechend, als sie an den Start kam. Und
allein schon die Gewalt dem Kind gegenüber.
Ja, das Wirken, alles Mögliche daran. Und Simpsons, die Frage ist, hätte Simpsons so viel krasser werden können wie South Park und so weiter, ohne aufzuhören, Simpsons zu sein oder ohne noch stärker den Vorwurf zu bekommen, die anderen Serien zu kopieren? Also wo war da die Grenze? Hätten die Simpsons so krass sein können, dass sie das South Park bleiben?
Ich finde, wenn wir erläutern wollen, ob die Simpsons noch cool sind und wo dann wirklich der Bruch und das alles war, müssen wir überhaupt erstmal reden, wie sind die denn überhaupt zu ihrem Erfolg gekommen? Du hast schon richtig gesagt, Doug, gerade, dass die so Tabubrecher waren, aber sie waren halt so krasse Tabubrecher damals, das musst du dir mal geben, dass selbst der Präsident und seine Frau zu dem damaligen Zeitpunkt, George Bush Senior, Barbara Bush, fuhr damals eine Kampagne ganz, ganz krass gegen die Simpsons. Wirklich? Nämlich als die aufwarten, ja, es gab eine Rede von Bush, wo er gesagt hat, wir müssen das amerikanische Familienbild stärken, hin zu den Watsons, weg von den Simpsons.
Das hat er wirklich gesagt?
Das hat er gesagt.
Die Waltons, nicht die Watsons?
Die Waltons, Entschuldigung.
Aber ja, die Waltons, hat er wirklich gesagt. Und es gab dann einen Brief von Marge Simpson an Barbara Bush.
Nein.
Ja. Und sie hat geantwortet, auch in einem öffentlichen Brief an Marge Simpson. Ich habe die hier in so einem Buch drin.
Ist ja geil.
Also die vorzulesen führt zu weit, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Briefwechsel, zwei Briefe sind es mal, zu lesen. Voll zwischen geil. Barbara Bush und Marge Simpson. Unfassbar.
Ja, geiler Scheiß. Das ist richtig krass. Also selbst das amerikanische, die amerikanische Legislative, kann man sagen, Exekutive und Legislative hat sich da auch aktiv eingeschaltet, weil sie gesagt haben, die Simpsons verhunzen das Familienbild, das wir zeigen. Was so krass halt dann den Erfolg der Simpsons halt auch noch weiter nach oben katapultiert hat, weil, seien wir mal ehrlich, die meisten Amerikaner haben sich damit identifiziert.
Ich wollte gerade sagen,
ganz genau so ist es.
Das ist halt viel näher an der Realität als jetzt, als Gegenbeispiel halt eben die Waltons, oder die Cosbys, genau, die wollte ich eigentlich sagen. Also dieses, ja, ich bin Arzt und ich gehe auf die und mein Problem ist, dass, keine Ahnung, meine Freundin sagt das immer schön, Adlige mit adligen Problemen.
Ja, weißt du, was Schweiger immer macht, Filme machen über reiche Probleme.
Das das Standardproblem bei den Cosbys oder zum Beispiel alle unter einem Dach ist, dass die Tochter eine halbe Stunde zu spät nach Hause gekommen ist.
Genau. Und hier reden wir halt über nicht mal das Problem, dass der Vater den Sohn würgt. Das ist ja eigentlich seltenst wirklich ein Problem. Das ist halt Teil des Alltags.
Klar, wie bist du groß geworden?
Ich möchte nur mal einfach
das ist ja so krass an den Simpsons, gerade damals gewesen, dass die Gewalt dem Sohn gegenüber Realität ist. Das ist nicht das krasse Ding, wie dass die Tochter zu spät nach Hause gekommen ist, sondern das ist jetzt Phase und das Problem ist, dass er halt, was weiß ich, mit einer Zwille den Direktor am Kopf getroffen hat.
Ja, also abgesehen davon, dass Theodore Huxtable auch mal einen Joint in seinem Schulbuch hatte.
Oh, stimmt. Ja, ich erinnere mich.
Aber es war nicht sein Joint.
Ja, natürlich nicht.
Um Malcolm Jamal Warner jetzt mal zu verteidigen. Hat er später angefangen zu kiffen.
Wir verteidigen nicht Bill Cosby. Wir verteidigen nicht Bill Cosby, bitte.
Ist er sein Sohn?
Ja, aber es richtig. Also bei den Simpsons geht es aber eben ja nicht nur um die Probleme in der Familie, sondern man sieht halt eine kaputte Gesellschaft.
Ja. Ne?
Und deswegen ist es natürlich nicht gerne gesehen gewesen. Und wenn ich würde mal so weit gehen zu sagen, wenn diese Persiflage oder wenn dieser Zerspiegel der Gesellschaft nicht irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun gehabt hätte, dann hätte sich auch George Bush Senior oder wer auch immer sich da eingemischt hat, nicht aufregen müssen, weil sonst wäre es rein fiktiv gewesen. Also ganz klar, die Angst, hier wird was aufgedeckt über Verhältnisse, Strukturen in unserer Gesellschaft.
Vor allem weltweit auch, ne?
Ja.
Und ich erinnere mich dran, wir haben in unserer Folge zum Thema Erwachsenen-Cartoons über diese Geschichten gesprochen, dass South Park verboten werden sollte, dass Family Guy verboten werden sollte und solche Sachen, dass es da irgendwelche Vereine gab von irgendwelchen konservativen Müttern, die versucht haben, also das ist jetzt kein Witz, das waren konservative Mütter, die versucht haben, diese Serien zu verbieten, dass South Park mal abgesetzt werden sollte, weil sie Mohammed gezeigt haben und solche Geschichten. All das ist bei weitem nicht so krass, wie wenn der Präsident der Vereinigten Staaten dich als Gegenbeispiel nimmt. Also egal wie erfolgreich South Park und Family Guy sind, die Simpsons haben es einen Ticken weiter geschafft. Vielleicht nicht in die Memes und in die Internetkultur, nicht so krass wie Family Guy.
Gab's ja damals noch nicht.
Genau, gab's nämlich damals noch nicht. Die T-Shirt- und Merchandise-Kultur, wie Doug vorhin schon sagte, die Bartmania. Genau. Es wurden wirklich an Schulen in den Staaten damals, wurde es verboten. Es gibt eine Folge bei den Simpsons, wo Bart ein Mad Magazine-T-Shirt trägt. Und aufgrund dessen bricht ein totaler Eklat los. Das ist angelehnt daran, sowas gab's in den Staaten wirklich. Kinder haben Bart Simpson-T-Shirts getragen und sind deswegen phasenweise der Schule verwiesen worden.
Ja, ich hatte das auch. Ich hatte ein Homer Simpson-T-Shirt mit diesem wie heißt der? Ich bin gerade voll abgelenkt hier. Gestikulieren gerade alle wild. Warum?
Nee, pass auf.
Achso, wir suchen den
Nee, den das Flaschen ist der alte Pimmel. Ganz nee, der liegt hinter dir, Tobi.
Wir suchen,
du hast den da hingelegt, Tobi.
Genau, was ich sagen wollte.
Wir suchen unseren Holzpimmel-Flaschenöffner.
Ich hatte gerade, was wollte ich erzählen? Genau, in der Schule hatte ich auch mal tatsächlich ein Problem, weil ich ein Homer Simpsons T-Shirt getragen habe mit diesem Spruch hier, to alcohol, the cause of and the solution of all our problems. Und da habe ich mega Stress für gekriegt.
Wirklich?
Ich hatte auch ein South Park Shirt. Das Ding ist nur, niemand interessierte sich von der Schule. Ich war ja, wie gesagt, aus so einer katholischen Schule, da war alles sehr streng, was das anging. Und oder relativ streng, was das anging. Und meine South Park-Shirts, die haben niemanden interessiert, weil niemand aus der Generation South Park kannte. Vielleicht ist es auch das, ne? Und das Simpsons-Shirt erkannte jeder aus der Lehrergeneration. So, ne? Vielleicht ist der Grund, dass Simpsons nicht mehr das ist, gefühlt, was es mal war, dass es überholt wurde, nicht von anderen besseren Serien, weil das würde ich nicht sagen, sondern die Generation X ist jetzt zu alt und die Generation Y ist mittlerweile auch zu alt. Es trifft nicht mehr den Zeitgeist.
Ich kann dir ganz genau, würde ich sagen, ich glaube, ich kann dir, glaube ich, ganz, ganz genau sagen, was die Simpsons halt auch für Probleme haben mittlerweile. Weil, überleg mal andere Shows. Guck dir Friends zum Beispiel an oder King of Queens oder solche Sachen. Die haben mittlerweile, gerade Friends. Friends hat jetzt vor kurzem auf Instagram angekündigt, sie machen eine Mega-Reunion. Friends hat den Nostalgiefaktor. Die Simpsons aber, dadurch, dass sie eine Serie aus den 90ern sind, sind halt auch mit den Dingen und den Charakterwerten und den Familienwerten aus den 90ern halt immer projiziert worden. Und dadurch, dass sie nie Schluss hatten, setzte auch dieser Nostalgiefaktor bei denen ein. Weil wenn ich heute Friends sehe, dann erinnere ich mich daran, wie ich mich gefühlt habe, als ich die das erste Mal gesehen habe. Die tragen noch die Klamotten aus den 90ern und das sind die ganzen Sachen wie zum Beispiel Payphones oder halt irgendwie das erste Mal Internet, beschissen große, langsame Laptops und solche Sachen. Du kannst dich damit identifizieren. Die Simpsons aber haben es nicht geschafft, diesen Punkt halt so einfühlsam halt dem Zuschauer nahezubringen, weil es ist befremdlich mittlerweile, dass alle Mapple, wie es bei den Simpsons heißt, Mapple benutzen oder halt Smartphones haben oder es mittlerweile auch eine Folge gibt, wo Homer eine App hat, wo er haufenweise kleine Butler um sich herum hat, die seinen Alltag halt irgendwie bewältigen und sowas. Und das ist halt, die Simpsons hätten meiner Meinung nach beim Kinofilm hätten die aufhören sollen, damit es diesen Nostalgiefaktor gibt, weil was gucke ich mir tatsächlich, ich gucke relativ häufig beim Arbeiten auch immer mal die Simpsons irgendwie, aber was läuft? Immer die alten Staffeln von Staffel 1 bis 10. Das sind die bei mir dauerhaft durchlaufen.
Weil die anderen jetzt bei Disney, bei dir durchlaufen, meinst du? Ich dachte, weil man die anderen auch schwer zu sehen bekommt.
Die sind tatsächlich jetzt alle bei Disney Plus,
Wirklich?
Na
klar.
Ach, Fox. Was? Die haben mal Fox gekauft.
Ja, das war ja auch so ein Ding, was die Simpsons vorhergesagt haben. Es gibt eine Simpsons-Folge, in denen siehst du 20th Century Fox, A Division of Disney Company, so als Gag.
Ja.
Und das ist ja eingetreten, wie wir alle wissen.
Ja. Was mich an den neueren Simpsons-Staffeln stört, Simpsons ist ja eine Folge, wo die Leute nicht in Staffeln denken, weil das lief jahrzehntelang auf Pro7 im Abendprogramm. So, es läuft seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr. Seither verschwinden die Simpsons.
Ist das so? Läuft das nicht mehr?
Doch, die laufen zwar schon noch, aber ProSieben hat jetzt die Sitcoms und die Simpsons stampfen die so langsam leider ein. Und überleg mal, die Simpsons sind seit 94, glaube ich, eine Größe bei ProSieben, dass die immer mit zwei Folgen kurz vor Galileo laufen.
Ja,
immer
genau, ab 18 Uhr. Ja, der einzige Grund, Galileo zu gucken, noch 15 Minuten oder so.
Ja. Ohne Scheiß. Ja, ganz
genau. Ja, wie oft ich aus Versehen deswegen Galileo geguckt habe.
Geht mir genauso. Alter, wie oft habe ich auch irgendwie Galileo, wie du schon sagtest, versehentlich gesehen, weil es am Ende der Simpsons kam.
Also wir denken bei den Simpsons nicht so sehr in Staffeln, weil wir die ja immer im Fernsehen gesehen haben, die liefen halt irgendwie so immer abends. Übrigens, wie geil, dass wir die Generation sind der alten Männer, die das noch im ZDF gesehen haben. Oh, das lief früher auf ZDF, Alter.
Stimmt, Simpsons. Ja, die ersten Folgen. Ich hab's da übrigens nie gesehen, wenn meine Mama mir verboten hat, die Simpsons zu gucken.
Und ja, da waren
witzigerweise
sie
mir aber erlaubt hat, South Park zu gucken, weil sie nicht wusste, was
und
es ist.
Und was ich persönlich tatsächlich am meisten kritisiere daran, wie sich die Simpsons entwickelt haben, ist, dass die heute zu viele Ideen in jede Folge reinstecken. Mhm. Früher war es so, dass jede Simpsons-Folge dir eine Story präsentiert. Da gibt es diese Folge, in der Homer eine Gewerkschaft im Atomkraftwerk aufbaut, um für alle Angestellten Zahnersatz klar zu machen, weil er keinen Bock hat, viel Kohle für Lisas Zahnspange zu zahlen. Das ist eine Story, die sich von Anfang bis zum Ende durchzieht. Ja? Bei den neueren Simpsons-Folgen ist es so, dass es dass am Anfang kurz was aufgebaut wird, dann switchen sie weiter zur nächsten Story, dann sind sie da, dann sind sie wieder dort. Ist ein bisschen wie bei Star Wars 9, so Schnitzeljagd auf Crack. Alle 5 Minuten sind sie an einem neuen Ort, alle 5 Minuten haben sie was Neues. Ich habe mit den neueren Simpsons-Folgen Probleme tatsächlich, weil da irgendwie zu, die sind mir zu schnell. Die sind mir einfach zu schnell und zu chaotisch. Und ich gucke mit meinem alten Männerblick.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Also mit Anfang 30 gucke ich mit meinem alten Männerblick jetzt nostalgisch auf die frühen Simpsons-Staffeln, wo wir schön langsam eine Story präsentiert bekamen.
Ja, ist schon richtig, dass du alter Männerblick sagst, weil das ist ja ein Punkt, wo die Simpsons wahrscheinlich versuchen mitzuhalten und dem Zeitgeist gerecht zu werden, schneller zu sein.
Ja.
Und wenn sie das versucht hätten beizubehalten, wäre die Diskussion noch schlimmer aufgeladen damit, warum die Simpsons den Anschluss ans Jetzt verpasst haben.
Ja, aber das ist aber so ein bisschen auch das Walking Dead-Phänomen, dieses keinen Abschluss haben. Ich finde, die Simpsons hätten beim Film, der Film kam 2007 raus, da hätte ich persönlich mittlerweile gewollt, da hätten sie aufhören sollen.
Das ist, oh Gott, ich wollte so viele Dinge sagen, ich fasse jetzt das Letzte auf. Das ist so ein bisschen wie mein Wunsch damals. Erinnert ihr euch, als ich in den Folgen noch erzählt habe, ich wünschte, Disney hätte einen Gag gemacht und würde den größten Coup der Filmgeschichte durchziehen und nach Avengers Endgame wirklich Schluss zu machen.
Ja, ja. War auch mein Wunsch.
Wir haben es alle gehofft, also ich auch, dass nach dem Simpsons-Film Schluss ist. Weil, ne, gehen, wenn es am schönsten ist. Und der Film war cool. Mhm. Haben sie aber nicht. Und was sie gemacht haben, und genau, das führt mich jetzt zum nächsten Punkt, ist, dass sie halt, wie Fred gerade schon sagte, schneller wurden. Ich bin da bei Fred und bei Doug gleichzeitig, weil sie mussten schneller werden. Das stimmt. Um mitzuhalten, mussten sie schneller werden. Aber was Fred schon sagte, schneller werden heißt nicht mehr Ideen einbauen. Du kannst auch in derselben Idee, du kannst dieselbe Idee, die du hast, ausweiten und nicht neue Ideen erzählen. Ich erinnere mich noch daran, dass es irgendwann ganz normal war, dass eine Simpsons-Folge, okay, die geht jetzt mit einer Idee los. Wir warten kurz, ich gehe kurz pinkeln und dann kommt die eigentliche Handlung der Folge.
5 Minuten immer.
Genau.
Bei den alten Folgen, die ersten 5 Minuten sind immer Exposition für das, was die restlichen 15 Minuten dann läuft.
Genau, und irgendwann war das so viel, dass du nicht mehr hinterherkamst. Und das finde ich persönlich, also nicht nur als alter Mann, sondern auch als Mensch, der sich mit Dramaturgie beschäftigt, unheimlich anstrengend und nervig, weil das ist so, die Ideen sind doch gut. Ich meine, die haben 30 Jahre funktioniert. Ja, revolutionier die Idee, wie man das erzählt, aber doch nicht die Idee der Idee. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also spinn die Idee doch zu Ende. Trag die Idee ins Absurde hinaus. Du musst ja nicht so weit gehen wie South Park, aber die machen es ja auch. Die machen auch nichts anderes. Da ist auch nicht pro Folge 15 Handlungen. Da ist pro Folge eine Handlung, die aber ins Extreme gebaut wird. Und wenn du den
South Park hat denselben Fehler gemacht. Sie haben irgendwann auf Serienformat umgestellt, ne?
Ja, aber nur eine Staffel, das haben sie ja direkt
zwei
wieder.
Staffeln.
Zwei Staffeln, das zwei haben sie direkt Staffeln. Wieder
die
eingestellt.
Fand ich ganz furchtbar.
Die waren scheiße.
Schlecht gefühlt, als ich die gesehen habe.
Ja. Duck, sind die Simpsons noch cool?
Nein, Mann.
Oh.
Oh. Nein, Mann, sind sie nicht mehr. Nee, aber
Duck hat recht.
Ja, sind sie nicht mehr. Aber es ist so wie bei anderen historisch gewachsenen Sachen. Weißt du, wenn ich das mit Bands vergleiche und man kommt dann immer mit die ersten Alben waren die besten Alben. Natürlich kannst du es nicht ganz vergleichen, weil bei einer Band im besten Fall dann wirklich so 2, 3, 4, 5 Menschen als Künstler dahinter stehen und eben ein größeres Team bei den Simpsons an Writern und so weiter. Aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie das sind, was sie sind, weil sie schon so lange da sind, und man muss ihnen den Credit geben für die Grenzen, die sie gesprengt haben, für das, was sie gemacht haben. Ja, und ich kann irgendwie nicht sagen, ich liebe Family Guy, ich liebe Rick und Morty, aber die Simpsons sind total scheiße. Das ist eine Idiotenaussage. So, dann muss man.
Ne, ist doch so. Nee, hat er recht.
Ja, da recht.
Ich vergleiche es mal gerne mit Linkin Park. Linkin Park war mein Einstieg in die Metal-Szene zum Beispiel. Das ist mittlerweile. Die Simpsons waren mein Einstieg zu Family Guy, zu South Park, zu Rick und Morty. So.
Ja, genau. So ist es halt. Also ohne die Simpsons waren halt bahnbrechend, sie waren tabubrechend, sie haben sich Fox gegenüber das Recht rausgenommen, dass nicht an ihren Drehbüchern rumgewerkelt wird und sie die Tabus brechen können, wie sie wollten. Und dass dann andere kommen, die noch einen draufsetzen, das ist ganz normal. Das ist in jedem kulturellen Bereich, in jedem Kunstbereich die Entwicklung, die stattfindet. Und dann kann man immer irgendwie nicht so abhaten auf den Ursprung, finde ich. Natürlich kann man aber sagen, warum haben sie nicht rechtzeitig aufgehört?
Ja, das
aber dann kannst du auch sagen, warum haben AC/DC noch nicht aufgehört? Warum haben die Rolling Stones noch nicht aufgehört? Irgendwann haben sich die Sachen halt... frage ich auch. Aber irgendwann haben die Sachen sich halt irgendwie überlebt. Aber wenn du dich mit den Schaffenden selber identifizierst, dann ist es schon schwierig, sowas irgendwann sterben zu lassen. Also wenn jetzt nach den Kack- und Sachgeschichten der nächste Podcast kommt, der noch viel, viel geiler und mit viel, viel lustigeren Typen, die sich noch viel besser verstehen und noch mehr Alkohol trinken, über Themen unterhalten, die irgendwie eure Sachen noch geiler machen.
Oh, Scheiße, jetzt hältst du uns den Spiegel vor.
Ja, und dann heißt es irgendwann, ja, die Kack- und Sachgeschichten sind aber nicht krass genug.
Ja.
Ja, aber die waren doch die ersten.
Ja, oh, Duck, Scheiße, der stimmt, ey, du hast voll recht.
Duck. Der ist doch schon geplant. Wir arbeiten ja schon am Nachfolgeprojekt Handvergnügen. Wir wollen ja einen Sex-Podcast für Solo-Künstler.
Solo-Künstler.
Ja, für mich seid ihr ein Sex-Podcast.
Okay, warte, was?
Ja, mega interessant. Der Macher der Simpsons, Matt Groening, der übrigens seine Karriere startete als Musikkritiker für Reggae-Alben.
Wirklich? Alter, ja. Was, echt?
Der war Musikjournalist und hat Reggae-Bands kritisiert.
Es gibt Kritiker für Reggae-Alben?
Ja.
Also vor allem zu der Zeit?
Ey, Alter, weißt du, was ich...
Heute wird alles kritisiert,
weißt du, was die ersten Filme waren, die ich kritisiert habe? Arabische und indische Produktionen.
Ja, aber da reden wir von... Bollywood.
Ja, aber das ist nicht die ersten Filme, die ich gekriegt habe, um eine Kritik drüber zu schreiben, waren tatsächlich richtig Indie-Bollywood-Filme.
Also, ja, aber darüber muss ich jetzt reden. Also, wie abstrus ist es bitte, Kritiker einer Musikrichtung zu sein, die sich als Kritiker verstehen und nicht als kritisierbar, nicht im Sinne von, weil sie recht haben, sondern im Sinne von, fickt euch, Leute, wir wollen nur eine Message erzählen. Da gehst du doch nicht als Kritiker an den Start.
Finde ich halt mega witzig, wenn du dir überlegst, Reggae klingt ja alles gleich. Wie sieht die Kritik dann aus?
Ey, ja, eben.
Die haben den Bass, einmal anders.
Nee, man muss jetzt sagen, es gibt tatsächlich.
Ja, sorry, ich bin was Reggae angeht, bin ich. Bin
ja, ich echt, liebe Reggae, Alter.
Ich mag ich Reggae nicht, auch. Ich habe mich mal mit einem krassen Reggae-Fan unterhalten und der meinte so: Im Prinzip gibt es so, ich kenne die genaue Zahl nicht mehr, 7, 8 oder sowas, so Grundmelodien, wenn du so willst, die immer und immer wiederholt werden und immer wieder dann so leicht verändert werden, aber das ist eigentlich immer das Gleiche. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Beim Reggae geht es ja eher um die Texte als um die Musik. Beim Hip-Hop ist es auch nicht so viel anders. So, du hast immer im Prinzip die gleiche Grundstruktur innerhalb der Musik. Da geht es auch um die Texte.
Ja, gut, ich rede jetzt nicht von denn, euch hier. Aber wo ist es denn nicht so? Also die stimmt, Form, ja.
Genau,
für jedes Kunstwerk, ja so. Für jedes Kunstwerk hast du eine bestimmte Form.
Genau.
So, das kannst du für die Simpsons sagen, warum sind die Folgen nicht mal 45 Minuten und mal anderthalb Stunden lang, sondern sie haben ein Zeitlimit, in der die komplette Geschichte erzählt werden muss, alle Pointen sitzen müssen. Genauso bilden sich Musikgenres halt raus und haben irgendwo ihre Grenzen, weil sonst brauchst du keine Genres bilden. Und das kann man den Genres oder den Kunstrichtungen sozusagen nicht vorwerfen, dass sie sind, was sie sind. Also
absolut, absolut.
Schwierige Sache, sonst kommst du zum Roman und dann sagst du, warum ist denn das nicht schneller erzählt oder so? Warum muss ich so viel lesen? Also die Form hat ja wirklich was damit zu tun. Und die Kunst ist ja dann zum Beispiel bei Reggae auch genau innerhalb dieser Form zu bleiben und trotzdem die Grenzen zu sprengen und sie zu verlassen, ohne dass man dabei sagen muss, jetzt ist aber kein Reggae mehr. Und das ist ja das Geniale und das Spezielle daran. Und das kann man am Ende eigentlich nur fühlen, wenn man das fühlt.
Das stimmt, aber warum wird man dann ausgerechnet Reggae-Kritiker?
Ja, das verstehe ich halt nicht. Das Thema ist Reggae, Fred, falls du noch nicht
gemerkt. Genau. Das Thema der Folge.
Richard ist jetzt auch pissen. In der Zeit können wir uns locker über Reggae unterhalten.
Könnt ihr es in dieser Folge bitte nicht jedes Mal explizit erwähnen, wenn einer von uns für 30 Sekunden aufs Klo geht? Das wäre sehr nett. Okay? Ja, okay. Okay, also das Thema der heutigen Folge war Reggae. Matt,
mein Name ist Richard Ohm und ich war 30 Sekunden auf dem Klo. Danke.
Es geht um Reggae.
Matt Gröning startete seine Karriere als Musikjournalist für Reggae. Also der Mann wird die ein oder andere Zigarette geraucht haben in seinem Leben. Sag ich mal.
Eben nicht, sonst wäre er kein Kritiker geworden.
Sag ich mal frech. Und der machte dann, der war dann so mittelmäßig erfolgreicher Zeichner für Comics und hatte dann ein Vorstellungsgespräch als Zeichner für eine TV-Show. Und der Mythos, die Geschichte geht so, dass er zu dem Vorstellungsgespräch ging und kurz vor dem Vorstellungsgespräch erfuhr er durch Zufall, dass er die Aufgabe hatte, irgendwas Neues und Außergewöhnliches zu präsentieren. Und er hat dann verzweifelt 15 Minuten vor dem Vorstellungsgespräch irgendeinen Scheiß zusammengescribbelt. Und hat dann in diesen 15 Minuten die Simpsons tatsächlich zusammen gekritzelt. Ja? Er hat tatsächlich alle Figuren der Simpsons Family, Maggie, Lisa, Homer, Abe und Marge nach seiner Familie benannt. Das sind die Vornamen seiner Familienmitglieder. Nur Bart, dem hat er einen fiktiven Namen gegeben, wie du schon gesagt hast, Richard, Anagramm für Brad, für Göre, weil er seinen eigenen Namen nicht mit einbauen wollte. Und die Simpsons starteten dann in der Tracy Ullman Show mit, das war so eine TV-Show, wo halt alle möglicher lustiger Scheiß präsentiert wurde.
Ja, so wie später Saturday Night Live.
Ja, und da starteten die Simpsons als so Lückenfüller wie die Mainzelmännchen immer so maximal einminütige Cartoons und die hatten so eine krasse Resonanz, dass 20th Century Fox dann einen Deal mit ihm eingefädelt hat und dass die Simpsons dann eine eigene Show bekommen haben und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.
Was übrigens bei Family Guy aufgegriffen wird, als Peter Griffin anfängt, für die Zeitung diese Comics zu zeichnen, die im Prinzip so ähnlich sind wie die allerersten Simpsons Stripes, die dann ja animiert wurden. Bei Family Guy war es gezeichnet, aber die Geschichte war fast die gleiche, nur dass die bei Family Guy halt völlig zerrissen wurden aufgrund von moralischen Problemen.
Ich kenne die Story auch, so wie du, aber noch mit einem kleinen Twist, weil er hat ja damals den Comicstrip gezeichnet, Life in Hell, mit diesen Hasen, die halt auch wirklich aussehen wie die Simpsons oder halt auch später, was hat er nochmal, Disenchanted dann. Und
Disenchantment,
genau. Und er hat aber, weil damals von ihm verlangt wurde für die Tracy Ullman Show, dass er seine kompletten Rechte daran abtritt, und die aber ganz gerne Life in Hell haben wollten und er aber gesagt hat, das will ich aber eigentlich nicht, er sich aufgrund dessen schnell bei diesem Gespräch die Simpsons schnell ausgedacht hat, weil er Life in Hell nicht abgeben wollte.
Ja, voll geil. Die ganz frühen Simpsons sind auch echt super weird gezeichnet, ne? Die ganz, ganz frühen Simpsons, die allerersten Folgen, meine ich, guckt euch die nochmal an, die sind schon echt sehr roh gezeichnet, aber ich mag die sehr gern, die extrem alten Folgen der Simpsons.
Ja, das war auch echt eine Schwierigkeit, weil die haben damals, also hier, James L. Brooks ist ja damals auf ihn aufmerksam geworden, in 1985.
Wer ist das?
Einer der Produzenten der Simpsons mittlerweile. Und der ist ja auf ihn aufmerksam geworden und die hatten ja mega Schwierigkeiten, weil Groening hat damals die Outlines oder einfach so Scribbles ganz schnell gezeichnet. Und die haben sie zum Produzieren gegeben, in der Hoffnung, dass die Outlines, also dass sie so ein typisches, in der Filmsprache heißt das ein Polishing, also so eine Polierung nochmal vollziehen, bevor das on-air geht.
Die Feinarbeit,
ganz genau. Das haben die aber nicht gemacht. Die haben das einfach so rausgehauen, wie Matt Groening denen das gegeben hat. Deswegen sahen die ersten Folgen wohl katastrophal aus, sodass James L. Brooks damals wohl auch beim Produzenten anrief und meinte so, Alter, wir brauchen Aufschub zu der Folge. Ich glaube, wir stehen hier vor einem Bankrott, wenn wir das senden würden. Also wirklich, der hatte richtig Panik, den Scheiß rauszuhauen.
Die sahen auch wirklich scheiße aus. Ja. Also das muss man denen lassen. Die Storys waren cool, aber die sahen so scheiße aus. Das war echt brutal, Mann.
Ja, geiler Scheiß, ey. Ja, bei die Simpsons gibt es so wahnsinnig viel auch Trivia-Stuff und auch so geheime kleine Geschichten.
Ja, das ist so, gerade um die ganzen Figuren halt zum Beispiel rum, weil es gibt ja zum Beispiel auch, wisst ihr, warum Mort Flanders gestorben ist? Weil in der Regel bei den Simpsons ist ja eigentlich immer so, wenn eine Figur stirbt, dann meistens, weil der Sprecher gestorben ist. Ja. Mhm. Mort Flanders war eine der ersten Figuren, die gestorben ist, weil es einfach nur einen Disput gab über den über die Sprecherin. Weil die mehr Geld haben wollte, zum Beispiel. Deswegen ist Mort Flanders mal gestorben ursprünglich, ja. Und die Simpsons haben ja auch schon immer sich ja sehr auf Prominenz ja zum Beispiel auch immer berufen. Ich meine, da haben The Who sind aufgetreten, Michael Jackson war da,
Alle
waren irgendwann bei den Simpsons, was übrigens auch ich der Meinung bin, ist ein Untergang der Simpsons gewesen, weil mittlerweile irgendwann in den Anfang 2000ern wollte jeder bei den Simpsons sein, scheißegal, ob es Sinn macht oder nicht. Ich meine, siehe eine der bekanntesten Folgen mit Lady Gaga.
Oder Metallica.
Ja. Richtig, also der erste Gaststar war Dustin Hoffman.
Echt?
Ja, und er hat sich noch unter einem Pseudonym in die Credits schreiben lassen, weil er mit dieser schmuddeligen kleinen Fernsehserie nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Und heutzutage ist es ja eine Auszeichnung bei den Simpsons.
Was hat Dustin Hoffman da denn nochmal gemacht in Springfield?
Rainman wahrscheinlich als Homer Kartengeber war, Blackjack-Dealer war in dem Casino von Mr. Burns. Da sitzt doch auch Rainman dann da.
Ja, wahrscheinlich.
Wo Homer und er dann bei. Nein, ich muss Streichhölzer zählen gehen und dann beide plötzlich einen Anfall kriegen und sich gegenseitig am Kopf
hauen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe bei der Recherche halt gelesen, dass es Dustin Hoffman der erste war, den Auftritt hatte und eben unter Pseudonym das gemacht hat.
Ja, aber mittlerweile machst du es ja aus Marketinggründen, ne?
Ganz ich genau.
Ganz genau. Wenn du irgendwer sein willst, musst du gucken, dass du bei den Simpsons warst.
Ja. Aber die haben sich auch zum Beispiel waren sich nie zu schade, zum Beispiel auch Stars zu foppen. Also zum Beispiel Justin Timberlake war ja mit NSYNC ja damals noch, war ja auch bei den, also NSYNC selber waren ja auch bei den Simpsons, als Bart und Nelson und Milhouse und Ralph dann die Party-Posse wurden.
Eine Boyband,
genau. Und da kam er dann noch in Sync und haben mit denen gequatscht. Und da gab es zum Beispiel auch eine Textzeile, wo die Figur von Justin Timberlake dann sagte, Word. Und er fand das so scheiße, weil er gesagt hat selber so, ey, Alter, ich sag nicht das Wort Word. Und ich meine, was sagst du nicht? Ich sage nicht Word. Und das haben die aufgegriffen und haben es einfach so, wie er es gesagt hat, haben es einfach in die Folge irgendwie 3 oder 4 Mal eingearbeitet, weil sie gesagt haben, jetzt haben wir ja unseren Tonschnitt und haben ihn dann halt richtig durch den Kakao da gezogen.
Diese Arschlöcher, ey.
Aber den ersten richtigen Skandal hatten sie auch mit diesen ganzen Promis, war mit Michael Jackson zum Beispiel. Michael Jackson wurde geholt, um bei den Simpsons mitzumachen, in den 90ern, einer der Star-Auftritt, überleg das mal, du hast Michael fucking Jackson, der sagt so, ey, bei den Simpsons, ja Mann, bin ich voll dabei. Und dann gab es eine Folge, wo Homer in der Klapse ist und sich mit einem Typen auseinandersetzt, der überhaupt nicht aussieht wie Michael Jackson, aber sagt, er wäre Michael Jackson. Und Michael Jackson hat den tatsächlich auch synchronisiert, das ist da unter einem Pseudonym, und die haben das relativ clever gemacht, weil er hat seine Gesangspassagen, das war Michael Jackson selber, und bei den Sprecherpassagen waren Teile davon er, und Michael Jackson bestand darauf, dass noch ein Faker, wie gesagt, ein Impersonator, ein Nachmacher,
Imitator,
ein Michael Jackson Imitator noch reinkommt und die Textzeilen auch nochmal einspricht, dass das so ein bisschen gemixt ist, dass Leute, die Michael Jackson kennen, sagen, hey, das klingt wie Michael, aber auch selbst seine eigene Familie sagte, ja, das klingt wie er. Aber irgendwie auch nicht.
Mega geil. Sie haben ja dann noch einen Hit gemacht, ne? Do the Bartman.
Ja.
Damals von Michael Jackson geschrieben, war Platz 1 der Billboard Charts in den USA.
Das war die Folge, ich kann mich noch daran erinnern, das war so ein fetter, glatzköpfiger Typ, der dann bei den Simpsons im Haus am Klavier saß, ne? Und dann gesungen hat. Happy Birthday, Lisa. Ja.
Lisa, ja, happy birthday.
Mega geil.
Mega, ja.
Ja, oder halt auch, dass Promis ihre Macht ausgenutzt haben auf die Sendung, halt auch so Paul McCartney. Eine ganz geile Folge, wo Lisa Vegetarierin wird.
Ja.
Ne? Die Folge gibt's nur, weil Paul McCartney darauf bestand, dass wenn er mitmacht, und der ist krasser Aktivist und auch Vegetarier, ich glaube mittlerweile vielleicht auch sogar Veganer, ich weiß es nicht, auch gesagt hat, pass auf, ich mach nur mit, wenn Lisa Vegetarierin bleibt.
Nein, wirklich?
Ja.
Das ist ja geil.
Nicht schlecht.
Und, ja. Und die Macher der Simpsons haben sich an dieses Versprechen gehalten. Wow.
Ja, wahrscheinlich ist das mehr als ein Versprechen gewesen. Ja.
In der Folge spielt auch Apu eine große Rolle, ne?
Ja, ja.
Apu wird ja als rassistischer Charakter gesehen.
Mittlerweile, ja.
Weil er der einzige Repräsentant von Südostasiaten im Simpsons-Universum ist. Und er halt eigentlich nur Klischees bedient und Vorurteile.
Ja, das ist also wirklich alle, ne?
Also alle.
Von nicht nur, wir haben viele Kinder, sondern ich krieg direkt Achtlinge.
Ja.
Bis genau, hinzu, ich arbeite in einem Quickie-Markt.
Genau, er hat einen komischen kleinen Eckladen, in dem er vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen verkauft. Also Homer, da gibt's diese Folge, wo Homer sich mega den Magen verdirbt von irgendeiner Pisse, die er im Quickie-Markt kauft. Und er geht dann zu Apu und beschwert sich. Und Apu gibt ihm dann als Entschuldigung irgendwie einen Zentner.
Zwei Pfund gammlige Shrimps.
Gammlige Shrimps, die Homer sich natürlich auch einbaut.
Mega geil, ey. Ja. Aber wisst ihr zum Beispiel, die Simpsons haben ja auch sagenhaft viele Parodien halt auch von berühmten Filmen drin. Wisst ihr, welche Filme am meisten parodiert wurden bei den Simpsons? Ich gebe euch einen Tipp, sie sind tatsächlich unter der Filmhistorie in den Top-Riegen halt drin. Und Stanley Kubrick spielt eine große Rolle.
Ich weiß nur, welcher Autor der meist zitiert und
Stephen King. Ist.
Nein.
Oh, Stephen King hätte ich auch gesagt. Wer ist es?
William Shakespeare.
Nein, echt?
Ah, ja, die meisten Referenzen zu William Shakespeare.
Krass, dabei hat Edgar Allan Poe eine ganze Folge bekommen.
Ah, ich bin der Rabe.
Ja, mit seiner...
Der Rabe Nimmermehr.
Genau, über den Raben Nimmermehr.
Ja, Stephen King taucht ja auch selber drin auf, deswegen hätte ich das auch gehört. Sogar zweimal, glaube ich. Nee, aber Filme, keine Ahnung, ich würde schätzen, Der Pate, das kommt relativ häufig vor.
Star Wars? Nein. Nee, am meisten tatsächlich parodiert bisher wurden Citizen Kane.
Stimmt, da gibt es auch eine ganze Folge
Space
drüber,
Odyssey.
Ja.
Clockwork Orange.
Und Clockwork Orange, ganz genau. Ah, okay. Das sind die, die am meisten parodiert wurden bisher. Kubrick, also die Macher sind tierische Kubrick-Fans. Ja.
Ja. Ich hasse Kubrick.
Ich finde ihn cool.
Kennt ihr übrigens auch die anderen, also die Simpsons sind ja mittlerweile, ich glaube, auf jeden Kontinent der Welt ja auch exportiert worden, ne? Ganz skurril bei den Simpsons auch die arabische Version.
Omar Shamshun.
Ja. Ja, da sind die Simpsons. Es gibt ja so eine schöne Folge, wo sie immer auch mal Deutsch sprechen mit hier. Krass, die spritzende Gaswasser. Oh ja, krass, die spritzende Gaswasser.
German is such a beautiful language.
Wer ist Omar?
Omar Shamshun. Das soll eigentlich Homer Simpson sein. Ja. Und in der arabischen Version sind alle Szenen mit Moos Taverne raus.
Na, Mo gibt's gar nicht.
Also es gibt Mo gar nicht. Und die Duff-Biere sind wohl immer Limonade.
Ach,
aber ich habe selber keine, ich habe es halt natürlich nur in der Recherche gefunden. Ich habe sie selber keine so eine Folge gesehen.
Ich habe eine Folge gesehen.
Omar Shamshun.
Das ist total geil. Die Folgen sind phasenweise halt dann irgendwie nur 15 Minuten lang oder 12 Minuten lang oder so, weil alle Szenen mit Mo halt rausgestrichen wurden. Und er trinkt halt immer nur Brause. Und wenn er ein Burger isst, wird vorher noch irgendwie großartig gesagt, ich habe was gesehen mit englischen Untertiteln, wird immer noch groß angekündigt, das ist Rind. Das ist kein Schwein.
Okay. Ja, also die Angst der konservativen Muslime vor Alkohol und Schweinefleisch.
Allerdings.
Die Simpsons üben auch immer aktive Kritik ja auch an ihren Kritikern halt auch oder verwursten das zum Beispiel, weil diese ganze Sache mit Barbara Bush und mit George Bush ist ja auch darin gegipfelt, dass die Bushs ja auch irgendwann direkt gegenüber von den Simpsons eingezogen sind.
Das war geil, in
einer absoluten Katastrophe endete. Aber zum Beispiel, es gibt auch so einen geilen Fall, die Simpsons hatten, als sie anfingen, mega viele Kritiker. Noch dazu, als die Treehouse of Horror-Sendungen langsam kamen. So, unsere Fans kennen es auch. Wir haben ja auch unsere jährliche Halloween-Folge. Die Simpsons waren aber Vorreiter davon. Die hatten übrigens ihre Inspiration zu den Horrorfolgen kam aus Geschichten aus der Gruft. Mhm. Weil die gesagt haben...
Das merkt man auch. Weil, fast die gleiche CI und die gleiche, den gleichen Story-Aufbau.
Ja, CI für alle diese Corporate Identity. Also zieht sich gleichsam
der,
halt
der Look
durch.
Ist ähnlich.
Genau. Und sie haben darauf reagiert, dass Leute zum Beispiel gesagt haben, so, die Folgen sind zu plastisch und es ist zu brutal und es müsste abends gezeigt werden und Kinder werden davon traumatisiert und so.
Ja.
Dass sie dann Folgen gemacht haben, die so abartig sind, um damit auf ihre Kritiker einzugehen. Sie haben zum Beispiel eine Treehouse of Horror Episode gemacht, in der ja, die kennt ihr wahrscheinlich alle, in der Willy in jeder Folge eine Axt in den Rücken bekommt, zum Beispiel.
Ja.
Das war so eine aktive Kritik dann zum Beispiel daran.
Ich fand das viel schlimmer als Homer sein war das Homer oder Bart oder alle, glaube ich sogar, ihr Äußeres nach innen getragen.
Mit der Nebel, der die Menschen abnagt.
Ja, genau, das hat mich als Kind fertig gemacht, Mann.
Oder es gab auch die Zombie-Apokalypse in Springfield in so einer Treehouse of Horror-Folge.
Auf jeden Fall.
Ja, mit der Neutronenbombe da.
Ja, wo Homer dann sich mit der Schrotflinte gegen die Zombies wehrt und in der Auffahrt von seinem Haus kommt dann Flanders auf ihm zu. nimm das, Zombie Flanders. Und irgendwer, ich glaube Bart war es, sagt dann noch, das ist kein Zombie, nimm das, Flanders.
Stimmt, ja.
Und er schießt ihn trotzdem
über den Haufen. Ja,
ja, in den Halloween-Folgen ist alles möglich. Es gibt keine Regeln, außer dass Kodos und Kang müssen vorkommen.
Ja. Die beiden Aliens.
Kodos und Kang.
Du kennst die Namen der Aliens?
Oh ja.
Geil.
Kodos und Kang.
Apropos Aliens und Raumschiffe, wusstet ihr, dass die Simpsons offiziell laut Kanon eine Serie in Futurama sind?
Nein.
Wirklich?
Was? Ja, die Simpsons sind offiziell eine Serie, die im Futurama-Kanon läuft. Also in Neuen New York wissen die Leute, dass die Simpsons eine Serie ist.
Das macht die Simpsons zu einem Cartoon in einem Cartoon. Ja. Und das macht Itchy und Scratchy zu einem Cartoon in einem Cartoon in einem Cartoon.
Scheiße.
Stimmt. Ja. Da wissen Itchy und Scratchy so geil, ey.
Blown. Gibt es bei Futurama eine Folge, wo die Simpsons gucken, oder beziehen die sich nur auf die...
Keine Ahnung.
Ich glaube, Fry beruft sich einmal auf sie, aber ich bin mir selber auch nicht ganz sicher. Aber es gibt Bartpuppen, die friss meine Shorts sagen und so eine Scheiße, glaube ich. Ja. Übrigens auch, wo du gerade die Flanders gesagt hast, ich habe so viel geile Trivia. Den Namen Maud, Rod und Todd sind ausgesucht aufgrund dessen, weil sie sich auf God reimen.
Geil. Ja, über Flanders kann man ganze Theorien halt spinnen, ne? Inwiefern er was repräsentiert, Bibelgläubigen, ja. Amerikaner, der trotzdem bla und so. Bisschen ausufernd, aber es gibt eine Metalband, die nennen sich irgendwie The Ned Flanders oder so.
Nein.
Und alle haben diesen Bart, Alter. Alle haben diesen Bart und ziehen sich so an und spielen halt Metal.
Sind auch alle mega muskulös?
Das weiß ich nicht genau.
Ja, ja. Ich google das.
Ja, google
ich,
das
bin, ich bin ein dämliches Kamel, das jeden Tag den gleichen dämlichen Pullover trägt.
Ich habe über Ned Flanders gelesen, ein Philosophiestudent, jemand, der sich mit Philosophie beschäftigt, würde Ned Flanders einen bezeichnen als einen Theoretiker des göttlichen Willens. Tatsächlich. Also, Ned
Flanders. Alter, Tobi hat gerade ein Bild von der Ned Flanders Metalband rausgeholt.
Die Ned wirklich, Flanders heißen
die. Die haben rosane Poloshirts an und darüber grüne Pullover. Die sehen ja sagenhaft dämlich aus. Nee.
Entschuldige, Fred, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich konnte mich nicht zusammenreißen. Das Foto ist einfach genial.
Ned Flanders ist ein Theoretiker des göttlichen Willens. Und das bedeutet im Prinzip, dass er blind dem Wort Gottes folgt. Ned Flanders ist scheißegal, was ihm sein Bauchgefühl sagt, was ihm die Gesellschaft sagt, was für Signale er von seinen Mitmenschen bekommt, er folgt blind dem, was in der Bibel steht. Da gibt es die geile Folge, wo er beim Pastor Reverend Lovejoy nachts anruft und ihm eine mega triviale Frage stellt. Irgendwie sowas, soll ich die Kinder jetzt ins Bett bringen? Ich weiß es nicht mehr. Und
er will sein verdammtes Todd will sein verdammtes Gemüse nicht essen.
Und Reverend Lovejoy ist gerade bei sich im Keller und spielt mit der Eisenbahn und er sagt nett am Telefon: Haben Sie sich schon mal über andere Religionen informiert? Irgendwie sind die doch alle gleich.
Ja, weil er Flanders loswerden möchte.
Ja, Flanders steht halt so für den absolut extremistischen Glauben.
Übrigens,
ohne unsympathisch zu sein. Also Flanders ist ja kein Unsympath.
Ja, vor allem gibt es sehr viele Pro-Flanders-Folgen. Jetzt auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und es gibt eine Folge, wo Homer der Kirche halt entsagt und Ned ihm dann auch sagt, Alter, nicht Gott hat dein Haus in Brand gesetzt, sondern er hat die Herzen der Menschen dazu bewegt, dir zu helfen, Kumpel.
Also Flanders ist jetzt nicht so, dass er als rein negativer Charakter dargestellt wird. Was eigentlich ein bisschen dieser Gesellschaftskritik, die Simpsons gerade anfangs hatten, so ein bisschen zuwiderläuft. Also er wird schon, also Christen werden durch Flanders schon als Idioten dargestellt.
Ja, als nette Idioten.
Genau, als nette Idioten.
Ja, dieser dämliche Flanders.
Genau, aber nicht direkt negativ. Also ja, die sind verblendet, ja, das sind Vollidioten, aber das sind auch gute Menschen.
Ja.
South Park ist da anders.
Ja, das Ding ist halt.
Das stimmt, ja.
Tobi, du musst mal wirklich, ich weiß, du kennst nur unsere Katholiken, aber du musst mal in den Staaten sein. Du musst mal in den Staaten sein, da ist das phasenweise echt heftig, Mann. Die sind da echt genauso wie Flanders halt wirklich. Kenn die. Da bist du ein guter Mensch, wenn du die Bibel auswendig kannst.
Ja, das finde ich total schräg. Ja. Also, das war bei uns auf der Schule nicht der Fall.
Das ist mega weird.
Ja. Also, Ned Flanders ist jemand, der seinen Menschenverstand ausschaltet und die Bibel aktiviert.
Ja. Aber zum Beispiel, bei uns mal ein Priester die Messe verlassen hat, weil nicht alle das Schuldbekenntnis auswendig kannten.
Ach was? Wirklich? Ja.
Aber der Typ auch ein Weirdo und relativ schnell wieder weg.
Ja, okay, aber gut, das Schuldbekenntnis kenne ich jetzt auch nicht, aber...
Das kennt keiner, Mann. Ja.
Aber zum Beispiel halt auch nochmal zu Trivia kommt, Mr. Burns wird ja immer in Springfield gezeigt als das absolut Böse. Der ist der Industriemagnat, der nicht in Öl macht, sondern in Atomen und im Prinzip ist sein Kraftwerk immer hinter den Sicherheitsstandards und er ist wirklich Evil Corporation, ne? Sein Name, C. Montgomery Burns, ist tatsächlich wörtlich gemeint. Und zwar, siehe, Montgomery brennt. In Montgomery war tatsächlich damals einer der Anfänge der Attentate des Ku Klux Klans. Und in Montgomery wurden damals die Kirchen und die Häuser von schwarzen Leuten schwarzen Mitbürgern angezündet. Und in Montgomery war auch hat Rosa Parks damals, die Schwarze, die sich geweigert hat, ihren Platz im Bus freizumachen für einen Weißen. Das war in Montgomery. Das heißt, Mr. Burns verkörpert wirklich auch alleine in seinem Namen schon sehr viel negative amerikanische Geschichte. Und deswegen, sein Name C. Montgomery Burns ist wirklich zu nehmen. C. Montgomery brennt.
Das ist ja krass,
Alter. Das ist ja übel, ey.
Er hat auch die Deutschen unterstützt, ne? Im Zweiten Weltkrieg. Gibt's auch eine Folge, da sagt er irgendwie...
Ja, ja, wir haben beide Granaten für die Nazis gebaut, aber meine funktioniert. Ja, wo er sich mit Schindler vergleicht.
Ja, üble Nummer, ey. Montgomery Burns, Alter. Über den habe ich nachher auch noch was zu sagen.
Ja. Wer übrigens mal wissen wollte, wie die Farbe der Simpsons zu definieren ist, RGB-Farbe ist 255, 217, 15 und im Web, wer sie mal haben wollte, ist FFD 90F. Das ist die Simpsons.
Und warum sind die Simpsons gelb?
Weil damals beim Fernsehseppen, weil die Simpsons sind ja aus den 90ern und wenn du damals hatte, Klassiker, habe ich auch gemacht, wenn du geseppt hast, wo sind die Simpsons etwas, was dich... Bei dem NTSC-System, was die Amerikaner fahren, wir haben ja hier in Europa, haben wir ja PAL mit 50 Hertz und NTSC ist nochmal ein bisschen anders und bei, was haben die, ich glaube 24 Hertz?
24 Frames. 60 Hertz und 24 Frames.
Dankeschön, ja. 60 Hertz, 24 Frames, ich bin schon so lange aus der Filmschule raus. Da fällt,
rechtfertige dich!
Da fällt Gelb halt so krass ins Auge, dass die Leute darauf hängen geblieben sind. Deswegen wurden die Simpsons mal gelb gemacht, dass die Leute darauf hängen bleiben und sich den Scheiß wenigstens kurz geben.
Das ist so ein bisschen wie beim Podcast-Cover der Kack- und Sachgeschichten, dass brutalöses Rot ist, damit es maximal auffällt.
Schwarz-Weiß-Rot, ne?
Schwarz-Weiß-Rot, ja.
Das ist in der Geschichte schon öfter benutzt worden, um aufzufallen.
Auf jeden Fall. Ja.
Darüber haben wir auf unserer Tour auch gesprochen.
Aber es gab auch total geil, es gab auch zu Anfang der Simpsons, gab es ja auch die, ihr wisst ja, Bart Simpson ist ja mega Fan von Krusty dem Clown, ne? Mhm. Und anfangs die Idee gab es ja, dass Homer eigentlich Krusty sein sollte, um die Ambivalenz zu zeigen dazwischen.
Homer sollte eigentlich wirklich sozusagen Krusty sein, der als geheime Identität aller Bruce Wayne und Batman auch Krusty ist.
Nein.
Ja.
Also die Ambivalenz nämlich zu zeigen, dass Bart nämlich seinen eigenen Vater verachtet, aber Krusty total anhimmelt.
Ja. Also. Das wäre genial gewesen.
Ja, aber es wurde verworfen. Geil. Es wurde verworfen.
Warum?
Deswegen sehen die sich aber auch so ähnlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, das passt total ins
Bild. Die haben die gleiche Kopfform.
Genau.
Und die haben die gleiche Körperform, alles.
Deswegen ist ja Homer in einer Folge Krustys Doppelgänger, wenn sie halt bei den Mafiosi da. Ja, ohne Looping ist er das in nix. Wo er da auf seinem Scheiß.
Das ist einer der wenigen Charaktere, die diesen merkwürdigen Schnabel haben.
Also
ne?
Der Homer, also einer der wenigen Charaktere, die Homer wirklich krass ähneln.
Ja.
So, ich habe zum Beispiel auch gefunden, dass Krusty das einzige richtige Arschloch in Springfield sein soll.
Und das auch nur als Jude.
Richtig.
Alter, da haben sie aber einen rausgehauen.
Ja, aber das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, über den man mal sprechen kann. Dass das einzige echte Arschloch ein Jude ist.
Mein Krusty kennt sein Kind bis zuletzt nicht an. Und
ja, Sachen, eben. Ne? Also Krusty ist wirklich ein Arschloch.
Ja, und er schreibt halt immer auch, wenn er bei Autogrammstunden ist, vom Krusty Burger, der schon gammeliges Fleisch verkauft, unterschreibt Krusty mit K der C. Damit der Stift den ganzen Tag hält. Ja.
Krass, ey.
Krusty ist bitter, Alter.
Ja, das ist ein übler Typ.
Da gibt es diese Folge, wo sie über die Krusty Flakes sprechen, wo rauskommt, dass absichtlich Metallsplitter in diese Krusty Flakes reingearbeitet werden.
Als Gimmick, so ein ganzer Metallring. Und Krusty dann noch einen normalen Krusty, von den Krusty Cornflakes einen isst und sagt, oh Gott, schnell, das soll alles brennen. Krusty, das war ein ganz normaler Ring. Das war ein ganz normaler Krusty Ring. Das Zeug ist pures Gift. Und der das live on tape.
Ein ganz normaler Krusty Ring. Krusty der Clown ist so ein Bastard, ey.
Aber stimmt, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das im Prinzip super antisemitisch, vielen Dank. Ich hab's heute nicht so.
Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, ist auch hier Krise im Camp Krusty, wo Bart mit der Liebe zu Krusty in dieses Camp halt fährt und dann voll den Zusammenbruch hat. Und er sagt, von den Krusty Vitamintabletten habe ich Herzrasen gekriegt. Beim Taschenrechner fehlten die 7 und die 8. Aber jetzt ist er zu weit gegangen. So, wirklich. Das ist so der, wo ihm angeboten wird, du kommst ins Camp Krusty und du verbringst deinen Sommer mit Krusty. Ist mega geil. Und Bart startet ja dann eine Revolte, fängt an, die Kinder darum, dass die halt rebellieren dann
wie bei Adams Family
in diesem Camp. Und ihnen dann, als ihnen dann auch noch nicht mal der echte Krusty gezeigt wird, sondern Barney Gumble mit Kehlkopfentzündung und besoffen als Krusty verkleidet, dann präsentiert wird als Krusty, Bart wirklich den letzten Scheiß verliert und sagt, ohne Scheiß, wo ist Krusty? Krusty dann irgendwann kommt und mit denen verhandelt und als Wiedergutmachung mit ihnen 2 Wochen nach Tijuana fährt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Krise im Camp Krusty, finde ich mega geil.
Barney Gumble mit Kehlkopfentzündung und Kater.
Ja, aber das, also ich meine, in meinem Leben ist es schon oft aufgefallen, dass Krusty der Clown Jude ist. Und mir ist schon oft aufgefallen, dass Krusty der Clown echt ein Wichser ist. Aber mir ist noch nie aufgefallen, dass das eventuell zusammenhängt.
Es ist halt der Einzige,
dass es so erzählt wird, genau.
Der Einzige, der explizit als Jude vorgestellt wird. Ne?
Ja, und er ist auch wirklich, wenn man es hat, wirklich der Einzige, der ein richtig echtes Arschloch ist. Also bei Homer findet man halt die herzlichen Momente und er ist nur dumm. Man kann es moralisch manchmal auch irgendwie ein bisschen entschuldigen und so. Und bei Krusty, also ich finde keinen vergleichbaren Charakter, der so ein Arschloch ist.
Gibt es überhaupt was Positives über Krusty?
Man leidet schon manchmal mit Krusty mit, weil er halt einfach so ein desillusionierter Künstler ist.
Dann ist ein Star mit Star-Problemen. So, das ist so. Und zwar in dem Sinne, dass er nicht auf der Höhe seines Star-Seins ist, sondern denkt, er wäre immer noch der Größte, ist es aber nicht mehr und leidet halt unter diesen Problemen. Und die bekämpft er jetzt auch nicht auf sinnvolle Art und Weise, sondern mit dem beschissensten Verhalten, das man sich vorstellen kann. Halt dieses Klischeeverhalten von abgehalfterten Hollywood-Stars.
Ja, drogensüchtig, unendlich nikotinsüchtig. Genau. Ja. Er scheißt auf Kinder, er beutet Kinder aus.
Ist ein Arsch zu Frauen.
Ja,
Er scheißt auf alles.
Er verkauft denen irgendwelche Sachen, die Kehle aufreißen. Ja. Krusty Burger, will man auch nicht wissen, woraus die bestehen, auf jeden Fall. Er scheißt auf alles. Er ist der Schlimmste. Er ist schlimmer als Burns wahrscheinlich.
Ja. Er sagt ja auch, als ihm seine Clownsnase mal abgezogen wird und weggeworfen wird, rennt er dann noch hinterher mit den Worten, da war Kokain drin.
Ja, stimmt.
Das ist ein Level von Startum, das will man erreichen. Eine Clownsnase aufzunehmen, die voll mit Kokain ist.
Ich brech zusammen.
Glaubst du echt, dass Krusty schlimmer als Burns ist?
Ja, auf jeden Fall.
Wirklich?
Natürlich hat Burns mehr Macht. So, und ist als Industriemagnat natürlich irgendwie gefährlicher, wenn man es jetzt mal so sieht, versucht auf reelle Beine zu stellen. Aber wenn man die Simpsons einfach nur betrachtet und jetzt nicht überträgt auf die reale Welt, also wem gehört jetzt ein Kraftwerk und wer macht nur eine Kindersendung, ist, wenn man die Simpsons betrachtet, Krusty auf jeden Fall eine ganze Ecke more evil than Montgomery Burns.
Er beutet halt eine Generation kleiner Kinder, nicht Kinder, sondern kleiner Kinder aus.
Er vergiftet sie. Er gibt ihnen
mit Absicht.
Er füttert sie mit Gammelfleisch und so.
Und mit Metall.
Ja, und wenn das South Park wäre, dann wäre er pädophil.
Stimmt, ja, das ist wahr.
Und er segnet vor allen Dingen ohne Skrupel jegliches Merchandise von ihnen. Aber ich weiß, es gibt so eine Szene, wo ihm noch Merchandise gezeigt wird und dann halt auch so, bei der Uhr gibt's ein kleines Problem, sie wird unsagbar heiß. Ja, das Zeug ist top, haut das auf den... Wo er selber noch anfasst und sich selber die Finger verbrennt an dem Scheißding.
Aber wir erkennen natürlich, dass er ein tief gebrochener Charakter ist und dass er auf diesem Weg nicht zu persönlichem Glück und Erfüllung
gelangt. Der Perlen anzündet, um sich seine Zigarette dann anzustecken. Also,
also abgesehen von der Tatsache, dass da Perlen brennen. Und er hat diesen Assistenten, diesen armen Affen, mit dem er ein zutiefst missbräuchliches Verhältnis
führt.
Er hat Tingeltangel Bob, einen Typen, der nur eine Karriere als Clown im Showbusiness starten wollte, zu einem Serienmörder gemacht.
Zu einem, also
ich meine, der Typ war vorher schon hochintelligent und wollte als hochintelligenter Mensch nichts mehr werden als Clown. Das muss er jetzt schon mal wegtun. Nee,
das war sein Bruder, Tingeltangel Cecil. Tingeltangel Bob selber wollte niemals klauen, wenn er war zufällig bei der Audition und hat eine Torte ins Gesicht gekriegt, ja, wobei seine Melone vom Kopf gefallen ist, also sein Hut, und wo seine unglaublich lächerlichen Haare zur Geltung kamen.
Stimmt, ich erinnere mich.
Und wo quasi nochmal, guck dir den Typ an, der ist ein Profi.
Alter. Stimmt, das wurde anfangs mal anders dargestellt und dann kam die Story mit dem Bruder. Genial.
Mega. Die Bart, die. Ja, und ich als Kind immer so, die Bar, die.
Ja. Das ist ja, im Deutschen sagt er das doch sogar, oder?
Wirklich?
Ja, ja. So eine Bar, die. Was heißt das denn?
Er sitzt vor seinem, wie sagt man so schön, seine Prohibition, vor den Leuten, die halt entscheiden, ob er jetzt
rauskommt. Da
ja, so. Genau, ja. Seine
Bewährungsanhörung.
Bei der Bewährungsanhörung oder so. Ja, sie haben ein Tattoo auf der Brust, das sagt, stirb, Bart, stirb. Nein, das ist Deutsch und heißt die Bart, die. Ja. Also jemand, der Deutsch spricht, der kann nicht schlecht sein. Ja, und genau, dessen wird er dann auch entlassen.
Ja, genau, so war das. Ja.
Apropos deutschen Witze bei die Simpsons. Die Simpsons waren ja schon in fast allen Ländern der Welt. Nicht wirklich, aber sie waren noch nie in Deutschland.
Sicher?
Ziemlich sicher.
Aber es gab schon wirklich? Oft.
Also Deutsche gab es schon oft.
Deutsche gab es oft, die deutschen Backpacker,
ja,
wo Homer dann 99 Luftballons singt.
Ja. So.
Aber die Simpsons sind, glaube ich, noch nie nach Deutschland gefahren.
Haben sie nicht mal Deutsch gesehen? Mit hier krass die spritzende Gaswasser? Waren das nicht in Deutschland?
Das war ein Film. Das war ein Film.
Es kommen deutschen Gags, kommen öfter vor. Auch so deutsche, im Kernkauf kommen auch immer so deutsche...
Ja. Ja, die das kaufen wollen.
Und kaufen wollen.
Oder ja, so. Und Krusty, der mit irgendwelchen Nazis was macht. Ja.
Und dieser kleine Uta,
Schwarz-Weiß.
Der ist doch auch ein Deutscher im Original, oder?
Ja, ja, genau. Ja. Dieser, der kleine
Bub. Jag mich nicht, ich will nicht laufen, ich bin voll mit Jockey.
Ja. Krasse Simpsons-Quiz-Frage, warum will Uta nicht laufen? Ja. Er ist voll mit Jockey.
Dazu sage ich nur eins. Farfalle. Farfalle Vendetta.
Farfalle Vendetta.
Farfalle Vendetta.
Wo war das nochmal, Alter?
Das ist der Sohn von Tingeltangel Bob.
Ja. Da sind sie in Italien.
Wo sie in Salsiccia sind, ja, wo Tingeltangel Bob zufällig der Bürgermeister ist.
Ja. Wo Tingeltangel Bob hat seinen kleinen Sohn auch dahingehend indoktriniert, dass er selbst auch Mörder werden möchte.
Ja. Ich mache wie die Pater. Stich, Stich, Stich. Ja. Bart Simpson, Stich.
Bart Simpson. Dann steht der Kleine da mit, also ohne Messer in der Hand und dann fliegt halt so ein Schmetterling vorbei. Ah, Farfalla, Farfalla. Zieht auf einmal ein Messer. Farfalla Vendetta.
Mal ganz kurz, warum hasst Tingeltangel Bob Bart nochmal so sehr?
Gute Frage.
Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe diese Folge nie gesehen, wo das so weit kam. Der hat den irgendwie in den Knast gebracht, aber ich weiß nicht mehr wie.
Also.
Oh.
Vorsicht. Nee, es gab einen Überfall auf den Quickie-Markt, wo bei dem rauskam, dass Krusty den ausgeraubt hätte. Wo dann aber später in der Gerichtsverhandlung rauskam, dass der Gangster, der aussah wie Krusty und sich verhalten hat wie Krusty, viel zu große Schuhe getragen hat. Nachdem sie nämlich festgestellt haben, dass Tingeltangel Bobs Schuhe kein Fake sind, sondern dass der wirklich so riesen Quadratlatschen hat. Nämlich als Krusty zum Gericht geführt wurde, haben Bart und Lisa gesehen, dass er ganz kleine, normale Füße halt einfach hat. Und aber jemand, dem Gangster im Quickie-Markt auf den Fuß gestiegen ist und er deswegen Schmerzen empfunden hat. Deswegen konnten sie schlussfolgern, das war gar nicht Krusty, sondern es war Tingeltangel Bob. Und deswegen ist der im Knast gelandet, weil er Krusty ein Verbrechen anlassen wollte.
Stimmt. Oh, geil. Ja, Tingeltangel Bob.
Ja, die ersten Folgen halt. Die ersten Folgen der Simpsons waren der Shit, Mann.
Ja, Mann.
Tingeltangel Bob, der hat riesengroße Füße gehabt. Ja, ja. Jetzt haben wir echt eine wunderbare Simpsons-Nostalgie-Folge abgeliefert. Jetzt haben wir echt viele Folgen irgendwie gerecapped. Jetzt haben wir viele Zitate gedroppt. Jetzt haben wir echt viele interessante Insights so über die reale Produktion der Simpsons gehabt. Wir machen für heute tatsächlich jetzt den Deckel zu.
Was?
Kack und Sach-Hörer fragen sich jetzt, hä? Normalerweise könnt ihr doch locker aus dem Stand doppelt so lange über die Simpsons sprechen. Es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Also wir beenden die Folge tatsächlich für heute mit unserem Stargast, dem Duck. Sammeln uns dann nochmal. Direkt nächste Woche kommt dann der zweite Teil. Ein Double Feature. Direkt nächste Woche werden wir unsere Gespräche vertiefen. Und dann geht's um Die Simpsons und Aristoteles. Dann geht's um Homers Gehalt im Kernkraftwerk. Dann werden wir sprechen über verquere Geschwisterbeziehungen und über Milhouse-Psyche, über vielleicht die politische Einstellung der Serie Simpsons. Also es gibt noch mega viel geilen deepen Shit zu besprechen.
Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, Mann.
Das wären nochmal 2,5 Stunden. Mindestens. Ja.
Auf jeden Fall, Mann.
Ihr glaubt es nicht, aber Duck hat hier wirklich, der hat hier 10 Seiten Notizen mit Hammer, dem geilen Scheiß. Ich meine, der hat was Richtiges studiert. Nicht so wie wir haben ja Medien studiert, aber Duck hat halt was Richtiges studiert. Und der hat hier, ich kann es ja mal ganz kurz sagen, Duck hat hier Bücher dabei wie Homers Odyssee. Und davon rede ich nicht vom Original, sondern ich rede von hier die Simpsons und die Literatur. Dann 100 Things the Simpsons Fans Should Know. Oder was hat er hier noch für ein Buch? Die Simpsons und die Philosophie. Also das hört ihr dann, so einen geilen Scheiß hört ihr dann in der zweiten Folge.
Vor allem, man muss so sagen, ja, die Cover sind bunt und wild, aber der Inhalt ist brutal.
Ja.
Nee, das ist schon ein richtiges Buch.
Naja, Duck hat uns gerade schon in der Pause davon mal erzählt, er meinte auch so, auch als Germanistikstudent, er hat da drin gelesen und saß irgendwann da so, ey, fuck, das ist echt harter Tobak.
Also falls ihr jetzt denkt, was, ein Buch? Ich hab doch schon eins. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, die Simpsons und die Philosophie.
Ja, da habe ich auch drin gestöbert, wird ein großer Teil der nächsten Folge werden. Wir machen für heute den Deckel zu. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in Springfield bei den Kack- und Sachgeschichten mit Doug von SDP. Hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify oder in jeder Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet, macht das gerne beim Crowdfunding-Dienst Steady. Da könnt ihr ab 3 € im Monat unseren Premium-Kanal mit Zusatzinhalten der Kack- und Sachgeschichten hören. Folgt uns bei Facebook, Twitter und bei Instagram. Hört gerne mal in die Musikstücke der wunderbaren Band SDP rein, zu erreichen, auch beim Streamingdienst eurer Wahl. Und,
oder ist das so, oder? Ihr seid dabei.
Wir sind überall.
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 Oh ja, Mann.
Oh ja, Mann.
Also SDP könnt ihr leider nicht über Podcast Addict oder Podbean hören, aber die könnt ihr über Spotify hören.
Noch nicht, lade ich morgen hoch.
Ja. Ja.
Absolut legal, das ist gut.
Wir haben ein Date. Wir hören uns nächsten Sonntag. Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Richard, Tobi, Fred und Doug sagen Tschüss.
Ist egal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.